Vielen herzlichen Dank für die Einleitung. Kann man mich gut hören? Ist das Mikro in Ordnung? Sie nicken, alles klar, wunderbar. Auch von meiner Seite herzlich willkommen, schönen guten Abend. Schön, dass ihr sozusagen euch jetzt schien seid zu meinem Talk heute zum Thema FeedMe, Mensa Analytics. Genau, wie gerade angekündigt, mein Name ist Bjarne, ich bin 33 Jahre alt, ich komme aus Hannover, bin da aufgewachsen, wohne da mittlerweile auch wieder, habe aber hier in Lübeck studiert vor mittlerweile einigen Jahren. Ich habe 2017 hier meinen Master gemacht, Entrepreneurship in digitalen Technologien. Haben wir davon welche hier? Ah, eins, okay. Man muss dazu wissen, für die, die nicht von der Uni sind, EDT ist ein relativ überschaubarer Studiengang. Von daher mal schön, wenn man Leute trifft, die tatsächlich auch von da kommen. Genau, was habe ich danach gemacht? Ich habe danach Business-Analyse gemacht oder Business-Intelligence-Analyse, habe also mich mit Zahlen und Daten in großen Unternehmen auseinandergesetzt, visualisiert, Daten aufbereitet, da Pipelines für gebaut und bin über dieses Thema, dann in dieses ganze Thema Datenexploration reingerutscht und habe mir angeschaut, wie ich eigentlich an Daten rankomme und was ich damit anstellen kann. Und das letzte Icon, das vierte ist, ich esse gern. So, ne? Und die letzten beiden Sachen, naja, das muss man irgendwie zusammenbringen. So. Und genau deshalb bin ich heute hier, um euch ein bisschen was davon zu erzählen, wie ich das beides kombiniert habe. Was machen wir heute? Na, wir machen heute eine ganze Menge Sachen. Manches davon ein bisschen kürzer, manches davon ein bisschen länger. Ne? Manchmal sind viele Sachen auf meiner Folie, wenn ihr keinen Bock habt zu lesen, müsst ihr einfach nur hören, was ich sage. Das meiste sage ich auch, was da draufsteht. Ne? Wir machen heute uns die Hände schmutzig. Ne? Wir gucken uns im Internet ein bisschen um. Wir machen da ein paar Extraktionsbeispiele. Wir gucken uns mal an, was man aus Daten gewinnen kann, wie man aus Daten noch mehr Daten gewinnen kann. Wir machen Dinge, die wir nicht können. Wir suchen Muster. Wir lernen etwas über die interne Organisation des Mensa-Betriebs, ne? Also wie eigentlich diese ganze Hochschulgastronomie-Geschichte hier in Lübeck arbeitet. Wir verzetteln uns völlig und verschwenden ganz viel Zeit ohne ein Ergebnis. Finde ich auch wichtig. Schauen uns Trends an, prüfen die Geschäftsberichte, denn das muss ja auch mal jemand machen, und sammeln Learnings für eigene Datenprojekte. Denn am Ende ist das hier nicht nur die reine Exploration, sondern natürlich auch so ein bisschen, wie gehe ich an diese Datenthematiken eigentlich ran. Starten wir mit den Basics. Wer kennt dieses Bild? Ja, wunderbar. Wer war heute in der Mensa essen? Was gab's? Was hattet ihr?
Die Nudeln mit
Tofu. Die Nudeln. Die wurden nicht angezeigt. Okay, wunderbar. Da haben wir schon was, ja. Hat jemand was davon gegessen, was heute irgendwie angezeigt wurde? Ja, wunderbar.
Den Auflauf.
Wie war der? Ah, schon ganz gut. Okay, ja, wunderbar. Genau, was wir hier sehen, für die, die nicht in der Lübecker Mensa essen, ne, das ist der Speiseplan. Ne? Also von heute jetzt quasi einfach mal den Abzug gemacht. Allerdings nicht von heute, sondern von Beginn der Woche, denn ich habe den Vortrag nicht heute gemacht. War mir zu stressig. So, also, was sehen wir hier drauf? Wir können so ein bisschen überlegen, welche Daten denn für uns vielleicht interessant sein könnten. Der Laserpointer ist scheinbar kaputt. Auch gut, dann erkläre ich es so. Wir haben hier drei Gerichte, die wir angezeigt haben. Wir haben an diesen Gerichten erstmal die Namen. Mit denen können wir was anfangen. Dann haben wir hier vorne so kleine Icons. Ihr seht so Maiskolben und ihr seht so ein kleines Hühnchen da. Dann haben wir da vorne bei der Art so ein Symbol mit so einem Leuchtturm, wo das Hardteller dran steht, Streetfood. Und wir haben Preise. Und das sieht erstmal nach einer soliden Datenbasis, damit kann man irgendwie starten. Ne? Diese Daten wollen wir uns irgendwie mal anschauen. Wenn wir es jetzt für einen einzigen Tag machen, da können wir nicht so richtig was draus gewinnen. Ne? Gucken wir mal ein bisschen größer, gucken wir uns mal zumindest, jetzt ist der Pointer ganz kaputt, auch nicht schlecht. Wahrscheinlich hat das eine geringe Reichweite. Dann halt so. Dann gucken wir uns mal die ganze Woche an. Ne? Das ist der Speiseplan der ganzen Woche. Da sehen wir noch ein paar mehr Icons, ein paar mehr kleine Symbole. Ne? Wir haben wieder den Maiskolben darauf. Ne? Wir haben jetzt aber auch kleine Schweinchen, kleine Kühe. Wir haben ein bisschen Alkohol im Spiel. Und wir haben diese kleine Blume, dieses Röschen, was aussieht wie das vegane Zeichen. Das ist das vegane Gericht, so dann ein veganes Essen. So, jetzt sehen wir schon, ein bisschen mehr Daten sind das jetzt. Ne? Das möchte ich jetzt nicht alles irgendwie manuell irgendwo eintragen. Wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen jemanden, der das für uns macht. Und dieser jemand ist Karl. Also Karl ist unser Crawler und der Crawler macht nichts anderes, als einfach diesen Speiseplan nehmen und ihn irgendwie bei uns in unsere Datenbank aufbereiten. So, und diese ganzen kleinen Punkte, die wir jetzt gerade gesehen haben, nehmen wir jetzt, schmeißen die erstmal rein und dann können wir ein kleines Achievement anlocken, nämlich, dass wir jetzt einige Daten freigeschaltet haben für unsere Analyse. Ne, wir haben die Namen der Gerichte, die Preise für Studierende, Mitarbeitende und Externe. Ne, das sind diese drei Preise in der Schritte gewesen. Dann haben wir die Kennzeichnung, ne, Geflügel, Rind, vegan, Schwein, vegan, vegetarisch, haben alles da. Wir haben deklarationspflichtige Inhaltsstoffe. Ne, die habt ihr wahrscheinlich auch gesehen. Das sind diese kleinen Zahlen und Buchstaben, die sich hinter den einzelnen Gerichten verborgen haben. Ne, das sind so standen Klammern gerade eben. Funktioniert wieder? Ach, ja gut, überzeugend. Gut, Und wir haben das Datum natürlich, ne, von welchem Tag wir die Sachen abgezogen haben. So, man kann jetzt, wenn man ein bisschen technisch Lust hat, sich das auseinander zu klamüsern, ne, diese Inhaltsstoffe sind einfach ein String, einfach ein Fließtext, der in so einer kleinen Spanbox drin ist, kann man mit so einem einfachen Regex auslesen und in eine Datenbank übertragen. Jetzt haben wir erstmal Daten, jetzt wollen wir explorieren. So, wie macht man das? Man macht das nicht mit Zahlen, sondern man macht es mit Bildern. So, man guckt sich also erstmal Bilder an. Was wir jetzt hier haben, sind zwei Grafiken. Das eine ist ein Kombinationsdiagramm, eine Kombination aus Balkendiagramm und einem Liniendiagramm auf der linken Seite und auf der rechten Seite übereinander zwei ganz normale Liniendiagramme. Das ist alles Information, die wir aus dieser ersten Woche rausgelesen haben. Auf der einen Seite seht ihr mit den farblichen Balken den Anteil der Gerichte der Klassifikation. Das heißt also, der rote Balken für die fleischhaltigen Gerichte, der dunkelgrüne Balken für die vegetarischen, der hellgrüne für die veganen. Ihr seht die blaue Linie darüber als die Anzahl an Gerichten, die an diesem Tag festgestellt wurden. So, und wir sehen auf der rechten Seite sehen wir dann die Preise eben einmal dargestellt. Und zwar einmal für die Studierenden, für die Mitarbeitenden, für die Externe. Und hier unten sehen wir nur für Studierende ausgeschnitten einmal den Minimalpreis, den durchschnittlichen und den Maximalpreis an dem Tag pro Woche. So, und jetzt brauche ich ein paar Leute, die ein bisschen mathematisches Geschick haben. Und wir gucken uns mal ganz explizit den Freitag in diesem Diagramm an. So, und ich würde gerne mal fragen, so was euch auffällt. Ja.
Da ist kein veganes Gesicht dabei.
Ja, genau, kein veganes Gesicht. Erstmal nur auf die Zahlen gucken, was fällt euch da noch auf? Ja. Ja, irgendwie schon. Ne? Also es sieht ganz komisch aus hier. Wir haben hier einmal 33%, nochmal 33% und das zusammen ergibt 100%. Kommt nicht hin. Drei Gerichte, aber wir haben nur zwei Ausweise. So, wie kommt das? Wie kann das passieren? Naja, wenn wir uns nochmal den Sparen genau angucken, dann ist es genau dieses eine Gericht hier, was fehlt. So, weil hier haben wir weder dieses vegetarische Kennzeichen, noch das Hühnchen, sondern einfach gar nichts. So, ne? Das heißt, irgendwie haben wir dann Fehler in unseren Daten. Es kann ja nicht sein, dass wir das nicht abrufen können. So, wenn man dieses Gericht jetzt genau anguckt, dann wissen wir aber eigentlich schon genau, wie wir es einglaufieren müssen. Hier steht da drin, goldgelb gebackene Fischnuggets mit fruchtiger Cocktailsoße und Kartoffelspalten. So, Fisch ist da drin. Fisch ist irgendwie nicht gekennzeichnet. So, was, wieso nicht? Wie kann das sein, dass Fisch einfach nicht gekennzeichnet ist? Naja, trifft man ein weiteres Mal auf. Ne? Hier am Dienstag haben wir auch das gleiche Problem. Ne? Das wäre so für die Advanced-Mathematiker gewesen zu erkennen, dass am Dienstag auch noch was falsch ist. Ja? Gut, wir brauchen also eine Möglichkeit, diese Fische zu erkennen. Und wir haben keine Attribute dafür, also keine Kennzeichnung, die wirklich da sind. Aber wir haben die Inhaltsstoffe. Das heißt, wenn wir uns die Kennzeichnung ankommen, keine Essensvorliebe für Fisch. Essensvorlieben ist der Studentenwerkausdruck für diese kleinen Attribute, die da vorne gekennzeichnet sind. Und wir haben hier in diesen deklarationspflichtigen Inhaltsstoffen dieses kleine FI. Und das FI heißt quasi jedes Mal, wenn es da drin steht, ist da Fisch im Essen. Und dann können wir sagen, okay, also wissen wir, Geflügel, Rind, Schwein können wir auseinanderhalten, Fisch können wir auseinanderhalten, wenn wir es halt aus den Inhaltsstoffen einmal rauslesen. Ganz interessanter Funfact übrigens, da oben seht ihr diesen Fisch, der in diesem kleinen Lorbeerkranz drin ist. Also die Mensa kennt Fisch aus nachhaltiger Produktion, aber normalen Fisch kennt sie nicht. Also das ist so eine lustige kleine Unterscheidung. Bei den anderen Tieren hingegen, die werden anders behandelt. Rind gibt es in beiden Varianten, Schwein auch und Hühnchen auch. Nur halt irgendwie Fisch nicht. Gut, okay. Das heißt so. Gut, wenn wir die Fische jetzt haben, können wir das in unser Diagramm übertragen. Und jetzt sieht das von den Zahlen schon besser aus. Jetzt haben wir da 3 mal 33%, gibt 100%. Das heißt, die Verteilung der Gerichte ist jetzt in den Daten auch wieder vollständig. So, eine weitere Kleinigkeit, die wir noch machen müssen, bevor wir dann weitermachen, ist, wir gucken uns mal eine Woche noch vor zurück, einen anderen Tag an der Mensa. Und der sah so aus. Und was sehen wir hier? Hier haben wir auch wieder ein paar Gerichte, wo nichts dran steht. Hier unter anderem hier vorne, hier ist die Mensa geschlossen, da steht auch nichts bei. Der cremigen Blumenkohl, Kartoffelcurry mit Rucola. Hier steht nichts, hier ist oben ist kein Symbol. Und dieses Plant-Based Backfischbrötchen klingt mega. Hat das schon mal jemand gegessen? Nee? Ja? Doch? Das war richtig gut, okay. Das ist richtig gut, aber offensichtlich ist da kein Fisch drin. Ist ja plant-based, so, ne? Da gehe ich davon aus. Das heißt, wir haben jetzt so Gerichte drin, von denen wir nicht genau wissen, was damit los ist. Weil wir haben irgendwie kein Fisch drin. Ist kein Fisch, kein Fleisch, um jetzt mal diesen ganz alten Ausdruck zu verbinden. So, was machen wir damit? Naja, wir können uns jetzt darüber grämen und irgendwie sagen, so ein Mist, da kommen wir nicht weiter. Oder wir fangen an, eine Entscheidung zu treffen. Wenn wir explorativ mit Daten arbeiten, dann werden wir immer zu der Situation kommen, in der wir eine Entscheidung treffen müssen, wie wir mit den Daten umgehen wollen. Denn wir werden immer zu Lücken kommen und diese Lücken nicht schließen können mit den Daten, die wir bereits haben. Und deshalb fangen wir jetzt an, eine Entscheidung zu treffen und sagen jetzt einfach mal, alles, was nicht Fisch ist, nicht Fleisch ist und nicht explizit als vegan ausgewiesen ist, ist vegetarisch. Was für ein Risiko geht damit einher? Naja, vielleicht gibt es noch eine ganz andere Kategorisierung von Gerichten, die aus irgendwelchen mir nicht bekannten Gründen weder diese Kennzeichnung hat, noch eben eine Fischattribute drin hat und trotzdem nicht ein vegetarisches Gericht ist. Mit den Daten, die ich mir angeschaut habe, ne, Einzelfallprüfung, kam das nicht vor, sodass wir sehr bedenkenlos sagen können, das ist so ungefähr die Definition, die wir nehmen können, um vegetarische Gerichte zu nutzen. Ah, da war noch ein Klick. Okay, ja, ihr seht auch die Formel, ne? Also einfach, wir nehmen den Anteil der vegetarischen Gerichte als eben die Differenz von 1 und der Summe der anderen Gerichte. So, jetzt haben wir eine Woche, gucken uns die an. Weiß nicht, es hat mit Daten und irgendwie Erkenntnis daraus ableiten noch nicht so viel zu tun. Also sagen wir Karl, er soll ein bisschen mehr machen. So, ne? Und glücklicherweise hat Karl schon im September angefangen. Das heißt, wir haben den ganzen Monat September und können uns den Problemlos einmal angucken und können eben diese Grafiken, die wir gerade eben gebaut haben, nehmen und sie uns direkt übertragen in diese Monatssicht. Das heißt, wir steigen jetzt ein in das Bauen von Hypothesen. Wir haben keine Starthypothese, wo wir sagen, wir möchten XYZ nachweisen. Das wäre dann nicht wirklich explorativ, sondern das wäre dann sehr dediziert auf ein Ziel ausgerichtet. Sondern wir sagen, wir wissen noch nicht genau, wo es hingeht. Wir schauen erstmal rein, was sich dahinter eigentlich alles versteckt. Und das können wir tun. So, und dann haben wir hier eine Grafik, die ein bisschen unübersichtlich aussieht. Das ist die obere. Und die sagt einfach nur, wenn wir jeden einzelnen Tag in diesem Diagramm abplotten, dann ist das ungefähr das, was an Gerichten angeboten wird. Damit kann man jetzt schon relativ wenig anfangen, denn das sieht irgendwie unübersichtlich aus. Man kann diese Linie hier oben sich angucken, die geht so ein bisschen rauf und runter. Wir sehen hier immer die Blank Spaces, das sind die Wochenenden. Dementsprechend wird dann jetzt angezeigt. Das Diagramm ist aber kontinuierlich, hat also alle Datenpunkte drin. Wir können das also ein bisschen zusammenfassen und gucken uns mal die Wochentage unten an. So, und da sieht es schon ein bisschen besser aus. Wir haben hier Montag, Dienstag bis Freitag, haben wir die Gerichtsverteilung gemittelt über diese Wochen und haben dann diese Verteilung herausbekommen mit den Anzahlen Gerichten. Welche Hypothesen heißt das für uns? Was können wir daraus ableiten? Was wären so eure ersten Eindrücke, wenn ihr jetzt mal diese Verteilung hier anguckt? Was fällt euch auf? Ja. Montag gibt es veganes Essen. Sehr schön, ja. Gute Hypothese, können wir so nehmen. Was fällt noch auf?
So gut wie keine vegetarischen Gerichte außer Donnerstag.
Sehr schön, kaum vegetarische Gerichte, ja. Noch besser, ja, genau. Ich würde sogar noch zwei weitere Punkte ergänzen. Und zwar habe ich einmal ergänzt, Dienstag gibt es die meisten fleischhaltigen Gerichte. Ne? Da, dieser kleine Balken hier. Und eine Hypothese, die ich jetzt gerade eben quasi einmal ins Gegenteil verkehrt habe, ist, die am Ende der Woche nimmt die Gerichtsauswahl ab. So, eure Hypothesen sind richtig, die können wir ebenfalls gleich mal mitnehmen. Also ne, merkt euch mal kurz die beiden Punkte mit den vegetarischen Gerichten. Und mit dem am Anfang der Woche gibt es mehr Gerichtsauswahl. Diese letzte Hypothese habe ich da reingeschrieben, weil ich davon überzeugt bin. So, ne? Weil ich davon überzeugt bin zu sagen, wenn wir uns den Mensa-Speiseplan angucken, dann ist es doch logisch, ne? Weil ich Freitag so gut wie in der Mensa war, dass da weniger Gerichte angeboten werden. Denn wer geht denn da schon essen? Wir machen dann gerne hoch und so. So, was können wir sagen? Ja, okay, könnte eine Hypothese sein, mit der wir vielleicht arbeiten können. Gleiches können wir machen. Mit den Preisen. Wir haben ja gerade eben auch diese Preisdiagramme gesehen. Wir plotten die ebenfalls wieder in genau den gleichen Rahmen. Und ich stelle wieder genau die gleiche Frage. Was würde euch so hier auffallen, wenn ihr mir auf diese Preise guckt? Hier oben sieht man es vielleicht auch ganz gut. Jeweils den Minimalpreis, der einfach geplottet wurde. Den Average, also den Durchschnitt, auch wo der Minimal- und der Maximal fast drin ist. Und der Maximalpreis pro Tag. Was fällt da auf? Ja. Mittwoch ist Burgertag. Exzellent. Genau. Es scheint irgendwie immer Mittwoch ein Gericht zu geben. Vielleicht ist es nicht mehr ein Burger, das weiß ich noch nicht. Aber es scheint immer einen Bericht zu geben, wo es einfach irgendwie teuer ist. Ne? Irgendwie 6,95 € war es, glaube ich, jetzt irgendwie der Burgertag. Ne? Das ist irgendwie wohl ein sehr, sehr kostspieliger Tag. Da gibt es immer dieses eine Gericht. Was fällt euch noch auf? Ja.
Das billigste Essen kostet immer gleich viel, mit Ausnahme von
Kanne. Richtig. Das billigste Essen kostet immer 2,50 €. Ne? Das ist da, diese schöne Linie, die wir da fast sehen. Mit Ausnahme eben genau dieses einen Tages, wie du auch schon richtig sagtest. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, was es damit auf sich hat. Und eine dritte Erkenntnis, Montag sind die Gerichte im Durchschnitt am günstigsten. Also wenn wir jetzt diese durchschnittliche Preisverteilung angucken, die sind montags ein ganz klein bisschen günstiger als donnerstags, wenn man das sich so anguckt, aber halt tatsächlich im Wochenschnitt am günstigsten. Und wir gucken uns Ausreißer an. Keine Ahnung. So, das sind die Gerichte, die da standen. Und ich weiß nicht genau, warum es jetzt keins für 2,50 gab. Also ich habe sie mir angeguckt. Ich weiß nicht, ob man eins davon günstiger hätte anbieten können. Zu den Tagesgerichten kann man nachher noch mal ein bisschen erzählen. Aber auch dieser Pfannfisch mit Senfsoße und Bratkartoffeln für 4,15. Ich kann es auch nicht sagen. Ich gehe einfach davon aus, dass es manche Tage gibt, an denen unsere Hypothese vielleicht nicht ganz zutreffend ist, sie aber flächendeckend zumindest für die Menge der Daten stimmt. Das wäre jetzt quasi zu sagen, wir bleiben jetzt bei der 2,50-Hypothese und gucken mal, was sie damit auf sich hat. Denn, weiß jemand davon, was es davon auf sich hat? Ja?
Der SH-Teller.
Der SH-Teller. Genau. Beschlossen oder beziehungsweise unterstützt von der Landesregierung wurde das Ganze 2023 eingeführt, um halt den Studierenden zu ermöglichen, auch irgendwie mittags ein kostengünstiges Essen zu haben, jeden Tag das zu machen. Der Hintergrund dazwischen ist relativ simpel. Es ist die Inflationsentwicklung, die sich über die Jahre ergeben hat, insbesondere auch in Folgen des Ukraine-Kriegs, Folge der Energiekrise und Ähnliches, sind einfach die Lebenshaltungskosten sehr stark gestiegen. Und dann war es eine politische Entscheidung, auch zu sagen, wir subventionieren eben das studentische Essen mit der Möglichkeit, diesen SH-Teller jeden Tag zu bekommen. Genau, und das andere war der Burger-Tag. So. Muss man wissen, ich hab schon vor einiger Zeit hier, wie gesagt, studiert, schon ein bisschen länger her. Bei mir gab es das noch nicht. Jedes Mal, wenn es Burger gab, dann war das ein Fest in der Mensa, weil es war einfach super. Es gab selten einen Burger. Von daher freut es mich auch ein bisschen für euch, dass es jetzt häufiger gibt, dass ihr da ein bisschen mehr die Möglichkeit habt, auch mal in dieses Streetfood-Level reinzukommen. Schön, jetzt haben wir das. Jetzt haben wir quasi die Daten für September alle angeschaut. Ne? Schöne Sache. Natürlich schön wäre, oder noch schöner wäre, ich stelle mir jetzt ein bisschen die Frage, was sind denn so die größten Umwuchten, die in einem Jahr in der Uni so passieren? Wenn man so mal guckt auf eine Mensa, auf Auslastung, auf Leute, die da essen gehen, was sind so die beiden wesentlichen Zeiten, die da vielleicht einen Unterschied machen könnten? Ja.
Wenn neue Erstis kommen?
Erstis, genau. Und Erstis kommen immer zum Vorlesungsstart. Also was wir jetzt als nächstes mal machen wollen, ist, wir wollen so ein bisschen gucken, ob wir unsere Daten, die wir jetzt ja gecrawlt haben, die wir extrahiert haben, mit Daten, die es woanders gibt, in Kontext bringen können. Also wir versuchen, so Daten zu kontextualisieren und dadurch neue Zusammenhänge zu entwickeln. Problem dabei ist, im September ist immer vorlesungsfreie Zeit. Also der September bietet einfach nicht genug Daten, das zu machen. Schade. Glücklicherweise arbeitet Karl schon ein bisschen länger und hat schon seit Januar die Daten gecrawled. So, das heißt, wir haben jetzt ein bisschen mehr Daten, mit denen wir arbeiten können. Insgesamt sind wir jetzt nicht mehr bei 70 Gerichten, sondern bei knapp 730. Und wir haben auch ein paar mehr Datenpunkte, was Inhaltsstoffe angeht und sowas. Wir können also ein bisschen über den Horizont hinaus gucken. Mal schauen, gibt es eigentlich irgendwie Unterschiede zwischen den Semesterzeiten und den semesterfreien Zeiten. Um einzusteigen, nutzen wir wieder die Grafiken, die wir vorher schon hatten. Denn es ist immer gut, sich bei solchen Fällen an den Dingen zu orientieren, die man schon kennt. Einfach um so eine gewisse Art von Ordnung und von Stabilität auch in der Auswertung und Analyse zu haben. Nehme ich euch mal mit. Links die Grafik, jetzt aber von Montag bis Freitag komplett die Vorlesungszeit approximiert. Ihr habt vorhin die Grafiken gesehen, wo ich einmal die Uni-Vorlesungszeiten und die Vorlesungszeiten der Technischen Universität, richtig? Ja, genau. Damals hieß es noch FH Lübeck, jetzt heißt es Technische Universität, von der Technischen Universität gehalten habe. Natürlich könnte man sagen, man müsste die beiden vielleicht irgendwie zusammen betrachten, man müsste da vielleicht so Übergangszeiträume noch irgendwie zwischenschaffen, damit das ordentlich ist. Wenn man sich die Zeiten anguckt, sind sie zu 85% deckungsgleich. Also wir reden jetzt davon, dass die Lübecker Uni offiziell ihr Semester am 14.10. begonnen hat. Das läuft dann bis zum 7.2. Bei der Technischen Universität beginnt es ein bisschen früher. Die Vorlesungszeiten so gegen den 1.10. enden dafür schon ein, zwei Wochen früher, sprich also Ende Januar. Wir nehmen das mal als Überschneidung, als Vereinfachung ran. Die Uni-Zeiten, einfach weil ich die Website besser kenne als die andere. So. Dienstag gibt es die meisten fleischhaltigen Gerichte im Angebot, hatten wir vorhin als Hypothese. Das scheint noch immer so der Fall zu sein. Das war der falsche. Das scheint noch immer so ein bisschen der Fall zu sein. Also wir haben hier immer noch relativ viele fleischhaltige Gerichte, die angeboten werden. Dann Montag ist der Anteil an vegan-vegetarischen Produkten am größten. Das war auch eine Hypothese, die wir vorhin hatten, in der Vorlesungszeit. Jetzt sehen wir am Mittwoch, scheint es irgendwie noch mehr zu sein. Also irgendwie sieht es ein bisschen so aus, als könnten wir die Hypothese nicht unbedingt halten. Da machen wir mal ein Fragezeichen ran. Und dann meine Lieblingshypothese, die ich ja unbedingt bestätigt haben wollte in meinen Daten. Ja, am Ende der Woche nimmt die Gerichtsauswahl ab. So, und so langsam habe ich das Gefühl, dass ich mich davon verabschieden muss, denn irgendwie scheint das nicht der Fall zu sein. Also wir haben immer noch diesen kleinen Schwenker nach oben, der am Ende die Gerichte nochmal mehr werden lässt. Was haben wir auf der anderen Seite? Na, da haben wir nochmal die vorlesungsfreie Zeit. So, und da können wir auch ein paar Sachen drüber sagen. Erstmal, in der vorlesungsfreien Zeit werden mehr fleischhaltige Gerichte angeboten. Also irgendwie hier die Grafik, das sind immer mehr als hier. Dann haben wir noch, es werden in der vorlesungsfreien Zeit weniger Gerichte angeboten. Auch das dürfte eigentlich überraschen, ist auch wieder die Frage von Angebot und Nachfrage. Je mehr Leute da sind, desto mehr Gerichte, je weniger Leute, desto weniger Gerichte. Und das Letzte, freitags gibt es häufiger fischhaltige Gerichte. Da sind hier diesen kleinen blauen Punkt, der ist freitags irgendwie immer groß. Woran könnte das liegen? Naja, da gibt es einen Experten, der das mal gesagt hat. Und zwar war das Bischof Augustinus im Jahre 354. Der sagte, das Fleischliche im Menschen sucht die Erde und den Genuss sinnlicher Freuden. Sie sind eine Bürde für den Höhenflug der Seele, das Fasten geeignet, die fleischlichen Triebe zu bändigen und in geregelte Bahn zu lenken. Ist ein bisschen weit hergeholt, ne? Vielleicht auch so quellentechnisch, plus minus wird er wahrscheinlich mal gesagt haben, Scherz beiseite. Tatsächlich, freitags kein Fleisch zu essen, ist eher eine christliche Tradition oder kommt eher aus dem christlich tradierten Bereich. Ob das immer noch heutzutage damit begründet werden würde, wage ich stark in Zweifel zu stellen. Aber zumindest diese Tendenz sehen wir immer noch in den Daten. Also wir können diesen Effekt immer noch irgendwie sehen. Fand ich ganz spannend. Diagramme, die wir schon kennen. Die Preise, gleiche Spielchen wie eben. Wir hatten gesagt, Mittwoch gibt es ein sehr teures Essen. Das scheint auch immer noch der Fall zu sein. Da bleiben wir bei. Dann haben wir hier dieses Beispiel. Es gibt fast, das war dieser eine Tag, es gibt fast jeden Tag ein Gericht für 2,50 oder weniger. Das ist auch noch irgendwie der Fall. Montag sind die Gerichte im Durchschnitt am günstigsten. Auch das scheint immer noch irgendwie der Fall zu sein. Also es scheint irgendwie immer so ein Muster zu sein, was wir noch haben. So, neue Hypothesen haben wir jetzt aber keine. Was mir jetzt aber stört, langsam, ist, dass wir irgendwie immer mehr Gerichte haben, die diesen Preis scheinbar unterschreiten. Wenn wir jetzt quasi diese Durchschnitte über das ganze Jahr bilden, scheint es immer wieder irgendwie Gerichte zu geben, die doch deutlich günstiger sind als diese 2,50 €. So. Und das triggert mich. So, ne? Das mag ich nicht, weil irgendwie das System sagt, 2,50 € ist dieses rabattierte Gericht. Ne? Warum wird das angeboten, wenn es schon mehr Gerichte gibt, die einfach günstiger sind? Kennt jemand aus dem Kopf günstige Gerichte als den Studententeller? Ausgezeichnet. Die Bockwurst zum Eintopf. Ganz genau, die ist das. Also, ne, ich krieg's nachher noch eine Bockwurst. Die Bockwurst zum Eintopf ist es. Ne? Das sind Gerichte, die einfach deutlich unter 2,50 € kosten, die aber tatsächlich eigentlich nicht wirklich Gerichte sind. Also keine vollwertigen Mahlzeiten, sondern halt Add-ons. Ne? Dinge, die wir dazu buchen können. Quasi so ein DLC oder sowas. Und zwischen Januar und September waren es so ca. 36% der Gerichte, die tatsächlich darunter fallen. Also gar nicht so ein großer Teil. Und das teilt sich so ein bisschen auf, ne, auf diese Verteilung, wenn man das mal sich über die Monate plottet. Und im Januar gab es da irgendwie so einen großen Peak. In den anderen Monaten hat sich das so ein bisschen durchwachsen ausgemischt. Ne, das ist nicht weiter von Belang. Ganz interessant vielleicht, ne, wo wir dabei sind, Daten irgendwie in Kontext zu bringen. Wisst ihr, was im Januar noch war? Ja. Der Veganuary. Lustig, ne? Also irgendwie diese Kombination, ne? Haben wir zwei Datenpunkte zusammengeführt. Man weiß aus dem externen Wissen, der Veganuary wird quasi gemacht im Januar. Da wird einfach proportional wesentlich mehr veganes Essen angeboten. Trotzdem gibt es da irgendwie mehr von diesen kleinen Beilagen. Okay, gut. Machen wir noch Folgendes. Gehen wir noch mal einmal kurz in den Jahresverlauf und gucken uns noch mal die Monate an, um ein paar weitere Hypothesen noch zu überprüfen, die wir vorhin hatten. Wir hatten noch in der vorlesungsfreien Zeit, werden mehr fleischhaltige Gerichte angeboten als eine weitere Hypothese. Weiß nicht. Also irgendwie, das können wir nicht ganz nachhalten. Wir haben hier zwar im Februar und im März irgendwie doch so einen deutlichen Peak, da sehen wir ein bisschen mehr. Dafür hier im August und September, wo ja auch vorlesungsfreie Zeit ist, da sehen wir das eigentlich nicht. Also vielleicht war es einfach nur ein ungünstiger Frame, den wir da irgendwie drin haben in den Daten und können nicht zwingend sagen jetzt, dass das so ein Effekt ist, der flächendeckend passiert. Dann haben wir hier den Veganuary, genau mit eben diesem Beispiel. Da sieht man tatsächlich in den Daten eigentlich ganz schön. Der sehr viel überwiegende Teil der Gerichte sind einfach vegane Speisen, die angeboten werden. So, das ist einfach so. Also hält sich schon die Mensa dran, ja. Und wir haben den Semesterstart. Sommersemester 2024 kann man auch ganz gut sehen. Das ist immer der Moment, in dem im April einfach die Menge an Gerichten plötzlich nochmal deutlich ansteigt, das Angebot irgendwie so ein bisschen zu steuern. Und dann nimmt das Ganze über die Zeit wieder ab. Übrigens ganz interessant, wir haben noch weitere Gerichte, die für unter 2,50 angeboten werden. Und wenn man die tatsächlich rausrechnen würde, dann gibt es sich ein bisschen was im Januar, was niedriger wird. Tatsächlich aber meistens ist die Veränderung ein bisschen im Februar. Das ist aber eine Spezifikation, wo wir jetzt sagen, das macht den Kohl nicht fett. Das ist am Ende des Tages eine runde Sache. Ich wollte das nur einmal erwähnt haben. Gut, jetzt haben wir uns das Jahr angeguckt und jetzt sind wir fertig. Danke. Jetzt haben wir noch eine Stunde Zeit. So, jetzt würde ich sagen, wir müssen uns überlegen, wie wir vielleicht noch mehr Daten kommen, wie wir irgendwie noch mehr daraus machen können. So, und wenn ich noch mehr Daten will, dann muss ich Karl fragen. So. Und es ist so, dass wir glücklicherweise Karl schon ein bisschen länger beschäftigen. Und zwar seit 2017. So, Und spätestens jetzt sollten sich einige die Frage stellen, warum dieser crazy Opa hier vorne so eine krankhafte Obsession mit diesem Mensa-Plan hat, dass er seit 2017 diese Seite irgendwie regelmäßig crawlt. Ja, Hobby, Also muss man sich auch geben können. Wenn man es nicht macht, dann macht man es halt nicht so. Jetzt können wir weitermachen in Analyse, denn wir haben jetzt richtig viele Daten. Wir sehen hier oben, wir haben über 3000 Datenpunkte jetzt da drin. Das ist einfach schon eine richtig gute Sache. Und was wir jetzt machen, bevor wir das tun, machen wir was anderes. So, wenn wir mit so vielen Daten arbeiten, wenn wir mit so vielen Daten arbeiten, dann können wir uns schon fast sicher sein, dass irgendwas schiefgelaufen ist. So, weil wir betrachten hier volle 7 Jahre an Daten. Wenn wir die irgendwie durch seinen automatisierten Crawler extrahieren, dann garantiere ich euch, ich schließe jeder Wette mit ab, dass da mit Sicherheit irgendwas gebrannt hat zwischendurch. Also müssen wir einen kleinen Zwischenschritt einlegen. Wir müssen einmal schauen, sind die Daten, die wir haben, überhaupt plausibel? Können wir damit wirklich weiterarbeiten? Und um das zu machen, nutzt man in der explorativen Analytik erstmal Visualisierungstechniken, die ein möglichst breites Level an Details irgendwie über diese Daten darstellen, mit der man auf einen Blick bestimmte Effekte deutlich sehen kann. Wir haben in den ersten Diagrammen haben wir jetzt sehr viel spezifiziert. Wir haben schon Formeln entwickelt, gesagt, was vegetarisch ist und was nicht vegetarisch ist. Jetzt wollen wir aber nochmal auf den Gesamtblick gucken. Und dazu bauen wir uns eine Heatmap. Eine Heatmap ist nichts anderes als eine dreidimensionale Visualisierung. Wir haben auf der X-Achse hier oben die Jahre mit den jeweiligen Monaten in den Spalten. Wir haben auf der Y-Achse die Tage von 1 bis 31, einfach für jeden Monat geplottet. Und in diesen kleinen Karrees ist jeweils ein Tag. Ein weißes Feld bedeutet, an diesem Tag wurde kein Gericht erfasst. Wir haben also nichts bekommen von unserem Crawler. An den orangenen Feldern heißt, es wurde mindestens ein Gericht erfasst. Man erkennt hier vielleicht ein bisschen schlechter, manche sind ein bisschen dunkler, manche sind ein bisschen heller. Gibt am Ende dann die Anzahl an. Also ob man irgendwie nur ein Gericht hat oder 3 oder 4 Gerichte oder sowas hat. So. Was fällt euch auf? Ja. Richtig. Hat 2023 jemand hier studiert? Ja, wie war das so ohne Essen das ganze Jahr? Ja? Okay, ist ein bisschen langweilig auf Dauer, aber gebe ich dir völlig recht. 2023 scheint was müssen wir angucken. Da ist irgendwas stimmt da nicht mit den Daten. Was fällt euch noch auf? Ja. Corona-Löcher, ja. Da hat schon jemand in die Analyse eingestiegen. Genau, wir sehen hier irgendwie einen weiteren großen Block an Daten, der zwischen 2020 und 2021 weggefallen ist. Allerdings auch nicht komplett. Wir sehen hier auch irgendwie so einen komischen Strich, der scheinbar weiterhin da gewesen ist. Das ist auf jeden Fall eine Auffälligkeit, mit der wir mal angucken müssen. Fallen noch weitere Sachen auf? Ja. Genau, schlecht von mir dargestellt, gebe ich zu, das ist der Mai, aber ja, genau, der Mai 2019 fehlt. Also ihr müsst immer wissen, genau, das beginnt quasi mit dem Januar ungefähr in Höhe der 2. Das ist, passt ja was drauf. Genau, aber ja, richtig, der Monat fehlt auch. Also das ist auch noch eine Auffälligkeit. Und jetzt wird es immer schwieriger, von daher, die ganz offensichtlichste Auffälligkeit. Na, die Wochenenden, Hier, da, Samstag, Sonntag. Also wir haben quasi mal 5 Tage Daten, 2 Tage keine Daten, 5 Tage Daten, 2 Tage keine Daten. Und wir haben hier unten 2 Wochen keine Daten. Und hier haben wir auch 2 Wochen keine Daten. Und hier haben wir auch 2 Wochen keine Daten. Und hier haben wir auch 2 Wochen keine Daten. Ja, die Mensa macht Ferien. Das sind die Weihnachtsferien, die macht die Mensa auch noch. Das heißt, wir können auch gewisse Sachen, die wir schon über die Mensa wissen, können wir hier validieren, können sagen, ja okay, offensichtlich gibt es Ferien. Kümmern wir uns mal um diese Lücken. Wie kommen die zustande? Erstmal die Lücke von 2023. Naja, jeder macht mal ein Redesign. Ne? Und so macht auch die Mensa ein Redesign. Und jetzt muss man wissen, da der Crawler seit 2017 läuft, hat er angefangen damit. Das hier ist die Seite des Studierendenwerks bzw. die Mensa-Seite vor der vermuteten Umstellung am Dienstag, den 9.06.2022. Und da sah die Seite ein bisschen anders aus. Wir haben hier beispielsweise in den Eigenschaften diese einzelnen Attribute, die sind hier mittlerweile nach vorne gewandert. Wir haben hier ein völlig anderes HTML-Strukturgitter drin, als wir es hier drin haben. Ja, und wir können diese Seite am Ende des Tages auch nur noch aus Archive rekonstruieren, denn wir wüssten sonst gar nicht, wie die ausgesehen hat. So, aber was heißt das natürlich für uns? Ne, schlecht gelaufen. Ne? Also wir haben einfach jetzt da so einen Abbruch drin gehabt, der Crawler hat nichts mehr gefunden und hat einfach nichts mehr eingetragen. So, das sollte man verhindern, wenn man solche Datenprojekte macht. Aber das habe ich nicht. Deshalb gebe ich es heute als Learning mit. Ne, Learning also Nummer 1. Er crawlt immer die ganze Seite. Also ich habe den Fehler gemacht damals, dass ich das Ding eingerichtet habe mit der Idee, ich möchte datensparsam sein. War gerade meine Datensparsamkeitsphase. Ich habe also versucht, möglichst wenig Daten aus der Mensa-Seite zu extrahieren, nämlich nur genau die Daten, die ich auch haben möchte. So, und wozu führt das? Ja, sobald sich Kleinigkeiten am HTML-Layout ändern, bricht der ganze Crawler ab. Das heißt, ich bekomme auf die Informationen nicht. So, damals, 2017, dachte ich, das Ding läuft sowieso nur 2-3 Monate. Von daher war es auch nicht so endgültig wichtig, am Ende das zu machen. Denn der eigentliche Hintergrund, warum dieser Crawler geschrieben wurde, war, dass ich meine Masterarbeit damals dann machen wollte. Und zwar war die Überlegung, ich wollte mir Mensa-Gerichte crawlen und dann wollte ich beim Studentenwerk anfragen, hey, könnt ihr mir mal ein paar Mensa-Kartendaten geben, also von diesen kleinen Chipkarten, ohne irgendwie Namen drauf, sondern nur die Nummer und die Daten, wann quasi ein Gericht gekauft wurde. Und ich wollte daraus dekonstruieren, ob ich es schaffe, quasi von einzelnen Menschen, Studiengang und so weiter rauszufinden, um halt so ein bisschen so ein Analytics-Case zu haben über Anonymität und große Datenmengen. Vom Studentenwerk hieß es dann, nee. Okay, gut, war so. Ne? Ich habe am Ende eine andere Masterarbeit gemacht, war auch lustig, aber das auf jeden Fall war der Crawler-Grund. Ne? Und natürlich, wie faul ich bin, habe ich den nicht abgeschaltet. Ne? Das ist halt der Grund, warum er so weiterlief. So, heißt also für euch, wenn ihr mal sowas macht, crawlt die ganze Seite. Nehmt die ganze Seite, Speicherplatz kostet nichts, im Zweifel holt euch irgendwie so ein AWS S3-Bucket oder schmeißt es in Azure Storage oder von mir aus auf irgendeine kleine Platte oder sowas. Das ist einfach der sichere Weg. Hätte mir das geholfen? Hätte es. Denn es gab ein Redirect von der alten Seite auf die neue Seite. Wenn es den nicht gegeben hätte, hätte mir das ja auch nichts geholfen. Hätte er weiter die Seite abgegriffen und da wäre aber nichts gewesen. Deshalb das zweite wichtige Learning, setzt euch ein Alerting auf. Kleiner, einfach nur ein kleines Modul, was guckt, wie viel Kilobyte wurden geschrieben, wurden mehr Kilobyte geschrieben oder weniger als in der Vorwoche, plus minus 10% Divergenz. Wenn das der Fall ist, kleines Alerting raushauen und sagen, hier guck mal drauf, dein Crawler baut gerade Mist. So, diese beiden Sachen zusammen hätten uns diesen großen Lückending da 2023 erspart. Ach so, ich muss drücken. Ja, da gibt es die Glocke. Ja. Der andere Monat, ne, der Mai 2019, da habe ich meinen Server umgezogen. Ja, und habe zu spät bemerkt, dass der Crawler reaktiviert werden muss. Gut, kann man nicht ändern. Wir müssen also mit diesen kleinen Lücken leben. Corona. Sicherlich kein tolles Thema, sicherlich kein Thema, was Leute begeistert, insbesondere, glaube ich, für Studierende. Ich habe die Zeit glücklicherweise nicht mitstudiert. Ich habe jetzt das nur in unserer Presse mitverfolgt, war sicherlich nicht cool. Und das ist für die Mensa genauso wenig cool gewesen. Guckt man sich den Geschäftsbericht an, dann sehen wir aber hier drin auch genau, warum diese Datenlücken zustande kommen. Wir haben hier diesen Lockdown im März, da bricht auch genau unsere Datensammlung ab. Dann gab es einen zweiten Lockdown, nachdem eine kurze Öffnung im September und November, hier im September, Oktober stattgefunden hat. Dann wurde wieder alles rückgängig gemacht, weiter geschlossen und erst im Folgejahr, Mitte 2021, hat man wieder die Mensa geöffnet. Auch das sieht man ganz gut in unseren Daten abgebildet. Was heißt das für unsere Daten? Naja, sind die Daten vollständig? Na, so mehr oder weniger, ne? Also nicht so richtig ganz weg. Wir können aber alles erklären, was wir so sehen. Ne? Also zumindest denken wir, dass wir jetzt mal alles gesehen haben und wissen, wo unsere kleinen Fehlerchen liegen. Sind die Daten plausibel? Ja, schon. So ein paar Plausi-Checks haben wir gemacht. Ne? Wir sehen die Ferien, wir sehen Wochenenden, ne? Wir sehen auch irgendwie die Corona-Zeit ganz gut. Scheint okay zu sein. Ne? Und wir haben auch eben genau diese kleinen Validierungsoptionen einmal genutzt, um zu schauen, was da wirklich so stimmt. Jetzt lese ich auch gerne. Und nachdem ich den Studentenwerks Geschäftsbericht durchgelesen habe von 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ja, 24 gibt es noch nicht, ne? Ich warte auf das Sequel, aber kommt noch. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, und zwar gerade bei dem Geschäftsbericht von 22 gab es hier einen interessanten Abschnitt, der sagte, Wiedereröffnung auf Zeit. Zwischen Juni und August unternahm die Hochschulgastronomie Versuche, Einrichtungen in Kiel und Lübeck wieder in Betrieb zu nehmen. Also unsere Daten sagen aber was anderes. So, ne, da ist nichts, da kam gar nichts ran. Wer hat recht? So, ne? Na, im Zweifel hat wahrscheinlich das Studentenwerk recht, ne? Denn die werden schon genau wissen, was sie da tun. Na, aber wie kommt es, dass wir da keine Daten haben? Naja, nur weil wir Daten weiterhin gecrawlt haben auf dieser Seite, heißt es nicht, dass sich die Struktur innerhalb dieses kleinen Blocks nicht geändert haben muss. Ne? Also die Seite ist noch die gleiche, aber vielleicht haben sie während Corona einfach andere Listen gemacht. Vielleicht irgendwie nur ein einziges Wort, oder vielleicht haben sie nur gesagt, heute gibt die Speiseausgabe nur in der Cafeteria oder sowas. Ne? Wir wissen ja nicht genau, was da gestanden hat. Das heißt, wir können es vielleicht auch nicht genau darauf verlassen, dass wir diese Gerichte einfach nur nicht erfasst haben. Vielleicht haben wir sie erfasst, sie waren aber fehlerhaft, sie wurden wieder gelöscht und jetzt stecken wir da in einer Klemme. Ich würde aber trotzdem gerne wissen, ob das stimmt mit dem Geschäftsbericht. So, da bin ich jetzt ein bisschen getriggert. Und wie machen wir das? Naja, wir gucken in die Vergangenheit. Und zwar ist es so, dass das Studentenwerk auf seiner Seite, als sie den Relaunch gemacht haben, als das Redesign gemacht haben, ein cooles Feature abgeschafft haben. Und zwar das Feature, dass man alle 15 Minuten sehen konnte, wie viele Leute in der Mensa essen. Wer kennt das noch? Oh ja, komm, da kommt Frage. Ein paar Leute melden sich, wunderbar. Genau, das gab es einfach. Das hatten sie mal angeboten. Das heißt, wir hatten immer auf jeder Seite so einen Graphen hier und konnten dann alle 15 Minuten einen neuen Datenpunkt sehen und wussten dann immer genau, wie viele Besucher gibt es an dem heutigen Tag. So, und diese Daten sind natürlich irgendwie schon ganz spannend. Ne? Denn dann können wir natürlich gucken, gibt es vielleicht irgendwie Unterschiede in den Besucherpunkten, und können vielleicht damit auch gucken, ob dieser Geschäftsbericht so stimmt, ne? Ob es da vielleicht Unterschiede gibt. Erstmal fügen wir die Daten in unserem Achievement hinzu. Ne? Wir haben jetzt irgendwie Besucherzahlen getrackt und geplant von 2017 bis 2020. Schöne Sache. Jetzt ging es um ein paar Wochen im Juni und Anfang Juli. Und wenn man jetzt diese Besucherdatenpunkte einmal nimmt, man trackt die einmal ab, auf das Jahr 2017, 18, 19 und das Jahr 2020, dann bekommen wir diese Visualisierung dabei raus. Wir sehen hier ein einfaches Punktdiagramm. Auf der X-Achse habt ihr die Anzahl der Besucher. Entschuldigung, das ist die X-Achse. Ne? Ja, ich bin in der Wirtschaft, ich habe keine Ahnung. Also das hier ist die X-Achse, wir haben Juni und Juli drin, und auf der Y-Achse die Anzahl der Besucher. Jetzt erkennt man vielleicht die Farben nicht 100% genau. Nicht? Deshalb erkläre ich es ein bisschen. Hier auf der unteren Ebene haben wir diese hellblauen Punkte von 2020. So ein bisschen gemischt hier die orangen Punkte von 2018. 2019 sehen wir hier ebenfalls so als so eine Linienwellenbewegung dazwischen. Und da 2017 ja erst am 22.06. beginnt, sehen wir so einzelne Datenpunkte noch von 2017 mit drin. Der Geschäftsbericht sprach von circa maximal 100 Besuchern, die dann am Tag in der Mensa waren. Ich zähle ungefähr 115 im Schnitt. Ja, kommt hin. Also vielleicht nicht ganz perfekt, aber es kommt schon ganz gut hin. Heißt also, wir können auch aus diesen Besucherdaten, wenn wir die analysieren, auch noch Sachen rauslesen, die wir dann durch den Geschäftsbericht auch validieren können. Das heißt, es hilft uns, unsere Datenbasis noch ein bisschen feiner, granular für die Auswertung aufzubereiten. Allerdings sind die Daten vollständig? Nee. Also beim besten Willen würde ich das jetzt nicht behaupten, denn ich weiß ja nicht, ob es noch mehr dieser Effekte gegeben hat, die ich jetzt einfach noch nicht gesehen habe. Wir müssen also einfach bei den Auswertungen, die wir jetzt machen, ein bisschen im Hinterkopf haben, es gibt gewisse Unvollständigkeiten und es gibt gewisse Schiefstände in den Daten, die ihr vielleicht nicht kennt. Das heißt, wir müssen uns näherungsweise diesen Daten betrachten. Jetzt können wir wieder zu den Hypothesen kommen. Wobei, warte mal. Jetzt haben wir die Besucherdaten. Damit würde ich gerne noch was anderes machen. Und zwar würde ich gerne einmal klären, wann ich in die Mensa essen gehen sollte. Also es interessiert mich schon immer, weil es immer voll gewesen, als ich da war. Und eigentlich möchte ich, dass es mal nicht voll ist, wenn ich da bin. Und als erstes habe ich mir gedacht, okay, schauen wir uns mal an, was eigentlich so die am meisten besuchtesten Tage überhaupt waren. Und der am meisten besuchteste Tag überhaupt, das war meinen Daten zufolge der 18. April 2018. Da waren nämlich 1802 Leute in der Mensa essen über den ganzen Tag verteilt. Das, was ihr hier sonst seht, sind so, ich sehe da einzelne Nicken. Also, erinnert ihr euch alle an den 18.04.2018 oder was ist das hier? okay, sind ein paar Leute noch verrückter als ich. Ne? Dann haben wir hier verschiedene Tage, ne, und wir sehen ganz gut, ne, wir haben die meisten Tage hier immer Anfang der Vorlesungszeit. Ne? Wir haben hier April, wir haben hier ein bisschen Oktober, November. Bei 2017 fehlen die April-Daten, ne? Wir haben ein bisschen später angefangen. 2019 scheint es insgesamt weniger Leute gegeben zu haben. Zumindest sind sie nicht in den Top 5% aller Besuchertage drin. Jetzt mal die Frage an euch. So, wer arbeitet auf dem Campus? Wer ist vielleicht Mitarbeitende irgendwie im Institut? 1, 2, 3. Ja. Wann geht ihr essen? Geht ihr essen?
Punkt 12,
okay. Nicht in der Mensa. Die meinen wir auch hier Personalcasino wahrscheinlich, ne? Oder? Ja, genau. Nicht in der Mensa.
Ja, in der Mensa später.
Wann? Wann?
12.30 Uhr ist
deutlich besser. 12.30 Uhr, okay. Die Frage an die Studierenden, die heute mit dabei sind: Wann geht ihr essen? Einfach reinrufen.
11.30 Uhr.
11.30 Uhr? Jemand um 12 oder um 11.45 Uhr? Ja, ne, Verhältnis nicken, manche schütteln den Kopf. Warum frage ich das? 11.45 Uhr, 12 Uhr oder sowas, das sind meistens gerade für die Erstsemesterstudierenden die Zeiten, an denen die großen Vorlesungen vorbei sind. Ne? Also wenn man sich die Medizinervorlesungen anguckt, ne, die enden fast alle 11.45 Uhr oder 12 Uhr. Das heißt, danach ist es meistens so, dass einfach ein großer Pulk von Leuten aus dem Vorklinikum in die Mensa strömt. So, und wenn wir uns die Daten einmal angucken, die von der Mensa als geplante Besucherzahlen abgetrackt wurden. Das sind die Daten aus 2019, das heißt, das sind jetzt die Vorjahresdaten, also wir reden von 2018. Dann sehen wir tatsächlich auch relativ schön diesen Effekt, dass wir hier um 12 irgendwie mal so einen Peak haben. Und dann geht das ein bisschen weiter runter, hier noch ein bisschen gewuschelt und dann geht es hier am Ende wieder auf Null. So, das ist das, was die Mensa an geplanten Daten zur Verfügung gestellt hat. Wenn ich da meine getrackten Daten, die ich abgerufen habe, dagegen stelle, ebenfalls für 2019, verhält sich das relativ ähnlich. Also wir haben auch hier diesen Peak, den wir hier um 12 Uhr, ungefähr 12 Uhr haben. Dann ein bisschen geht es hier wieder runter mit Gegrischel und gegen 14.30 Uhr geht keiner mehr essen, weil natürlich dann die Mensa auch mittlerweile geschlossen ist. Was aber die Mensa in ihren geplanten Daten machte damals, war, dass sie den gesamten Jahresdurchschnitt über einen Tag rechnen. Das heißt, sie haben gesagt, wir nehmen einen Donnerstag, wir nehmen alle Donnerstage und bilden daraus einen Mittelwert und das ist dann quasi der Prognosewert für den Tag. Finde ich unpräzise. Können wir besser machen, glaube ich. Und können wir auch besser machen, wir haben ja die Daten dafür. So, was machen wir also? Wir gucken uns einmal im Vergleich die beiden Diagramme an, wenn wir die Vorlesungszeiten berücksichtigen auf der linken Seite und die vorlesungsfreien Zeiten auf der rechten Seite uns angucken. Und da erkennen wir schon ganz interessante Sachen, die in der Auslastung sich völlig unterscheiden. Wir sehen beispielsweise, dass in der vorlesungsfreien Zeit um 12 Uhr Essen irgendwie gar nicht so ein großes Thema ist, weil da einfach nicht so viel los ist. Vorlesungszeit hingegen sehr, sehr viel. Hilft mir das weiter? Ja, so ein bisschen hilft mir das tatsächlich schon weiter. Denn wenn ich mir jetzt genau diese beiden wichtigen Punkte angucke, dann könnte ich mir überlegen, wie ich meine eigene Mensa-Ess-Strategie daran ausrichten könnte, wann besonders viele oder besonders wenig Leute gerade in der Mensa sind. Und das tue ich jetzt. Ich nehme mir einfach die Zahlen, die wir aus der Vorlesungszeit haben und die wir aus der vorlesungsfreien Zeit haben, bilde die Differenz darauf und bekomme am Ende einen Graphen, den ihr davon in Rot seht. Und naja, ich habe jetzt eine sehr starke Vereinfachung getroffen und gesagt, wenn in der Vorlesungszeit viele Studierende auf dem Campus sind, dann haben wir eine hohe Auslastung. Wenn die in der vorlesungsfreien Zeit nicht da sind, haben wir eine niedrigere Auslastung. Vielleicht ist die Differenz dazwischen genau das, was an Studierenden quasi zusätzlich in der Mensa ist zu den Mitarbeitern extern. Stark vereinfacht. Heißt also, wir sehen hier um 12, 11.45, 11.30, aber von der 11.30, ne? 11.30 irgendwie ein Peak. Und um 12.30 sehen wir, dass relativ wenig Studierende mit dazukommen, weil halt meistens schon vorher gegessen haben oder nachher gegessen haben. Und es scheint eine Strategie zu sein, genau in dieser Zeit essen zu gehen. 12.30 Uhr. Ne, weil halt quasi Leute, die längere Zeit auf dem Campus sind und auch regelmäßig hier sind, eben nicht in diesen Vorlesungszeiten gebunden sind, sich angucken können, na, da ist immer voll, da ist immer voll. Ne, und das können wir jetzt auch, ohne dass wir uns irgendwie durch die Mensa durchquälen müssen. Wir wissen einfach, na, okay, ja, ungefähr da würde ich jetzt essen gehen, weil passt auch meine Mittagszeit. Die interessante Frage ist eigentlich für Mitarbeitende, ob sie das anhand der Semesterzeiten wirklich anpassen, denn Mägen sind extrem schwer umzustimmen. Ne, also wenn man einmal eine Mittagszeit hat, dann kriegt man das sowieso kaum raus. Deshalb die klare Empfehlung, falls ihr hier arbeiten solltet, versucht eure Kolleginnen so in Richtung 12.30 mit dem Magen zu schieben, dann habt ihr ein bisschen bessere Platzwahl in der Mensa. Gut, kleiner Exkurs, zurück zu den Hypothesen. Wir erkennen unsere Grafiken von eben und gehen anhand der Hypothesen noch einmal durch, um zu gucken, was wir jetzt eigentlich belegen können, was wir nicht belegen können anhand dieser sehr langen Zeiträume von Daten. Oben seht ihr das ursprüngliche Diagramm, was wir hatten von 2024, und darunter seht ihr einmal die Analyse von 2017 bis 2024 insgesamt in der Auswertung auf die Monate geplottet. Und was als erstes auffällt, ist, denke ich mal, es fällt weniger auf als vorher. Also wir haben jetzt irgendwie sehr viele Datenpunkte da drin und sehr viele dieser Datenpunkte führen zu so gemittelten, smoothen Datenpunkten hier irgendwie drin. Wir haben interessanterweise hier einen großen Anteil an veganen Gerichten. Da gibt es hier in Juni einen Kipppunkt und plötzlich haben wir ganz viele vegetarische Gerichte. So, keine Ahnung, so, kann ich nicht genau sagen. Kann ich schon sagen. Kommt aus 2017, da gab es ein paar Datenfehler. Und am Ende war es so, dass halt dort mehr vegetarische Gerichte abgefangen wurden. Das ist der eigentliche Hintergrund dazwischen. Was ich aber damit zeigen möchte, ist, wir haben jetzt zwar diese schöne Grafik, aus der wir am Anfang viele Hypothesen rauslesen konnten, die uns jetzt aber einfach kaum noch weiterhilft. Das Einzige, was wir vielleicht sagen können, ist, in der vorlesungsfreien Zeit werden mehr fleischhaltige Gerichte angeboten. Das ist endgültig falsch. Also können wir einfach nicht hier draus lesen. Das ist einfach eine sehr smoothe Bewegung hier, was diese roten Streifen angeht. Das heißt, die Hypothese können wir wegschmeißen. Können wir nichts mehr machen. Die zweite Hypothese, in der vorlesungsfreien Zeit werden weniger Gerichte angeboten. Wenigstens das können wir validieren. Wir können uns einfach jetzt mal angucken, wie viel sind das so im Schnitt. Und dann sehen wir hier, in unserer ersten Analyse hatten wir 4,2 Gerichte pro Tag und hier hatten wir dann in der vorlesungsfreien Zeit 3,7 Gerichte. Und wenn wir das tatsächlich über die vollen 7 Jahre mit unseren Datenlücken irgendwie auswerten, dann kommen wir auf ein ähnliches Verhältnis von 3,8 zu 3,2. So, also ein halbes Gericht weniger pro Tag wird durchaus in der Mensa in den vorlesungsfreien Zeiten dann auch weggestrichen. Gut. Preise. Ebenso wie wir gerade eben die Diagramme mit den Gerichten und dem Angebot hatten, können wir uns auch die Preise einmal angucken. Was wir jetzt hier machen, ist eine kleine weitere, ein weiteres Detail, was aus den Daten noch mit rausgekommen ist und was tatsächlich dazu geführt hat, dass es mir so unsicher war, dass ich beim Studentenwerk nachgefragt habe, ob es wirklich so ist. Und zwar hatte ich die Überlegung, dass es diese Gerichte gibt, die immer gleich viel kosten für alle drei Gruppen. Ich glaube, den Burger hatten wir gerade eben, kostet für alle Gruppen, für Mitarbeiter, für Studierende, für Externe, alle 6,95. So, und das unterscheidet sich insofern von den anderen Gerichten, die angeboten werden, eben dadurch, dass keine Subventionierung vorliegt. Kein Mensa-SH-Teller, keine Rabattierung für Mitarbeitende oder für Studierende. So, und das hat, ich habe mir das angeschaut, tatsächlich ist es auch so. Und es kommt daher, dass eben diese Gerichte ursprünglich Cafeteria-Gerichte sind. Also eigentlich Gerichte, die gar nicht in der Mensa, sondern in der Cafeteria angeboten werden und die aufgrund der hohen Nachfrage und aufgrund der der sonst zustande kommenden Kapazitätsengpässe in die Mensa verlagert werden. Das heißt, das Studierendenwerk sagt sich quasi, ah, das Gericht ist so dermaßen populär, hier die Bockwurst im Eintopf oder die Bockwurst zum Eintopf oder so, dann gehört nicht dazu. Der Burger ist so populär, das schieben wir hoch in die Mensa, weil wir einfach dort die Kapazitäten haben, das Gericht zusammenzustellen, zu kochen. Und das ist der Grund dafür, dass diese Gerichte da oben mit immer gleichen Preisen angeboten werden. Das heißt es aber auch für unsere Analyse, wenn wir uns wirklich mit Preisentwicklungen beschäftigen wollen und diese Preisentwicklung nach Gruppen clustern möchten, dann verfälschen diese Werte unsere Daten. Weil wir dann irgendwie sagen, die Studierendendaten werden dadurch enorm nach oben gepusht. Die Mitarbeitendendaten werden im Zweifel bleiben genau gleich. Das heißt, wir erhalten so einen Delleneffekt. Einerseits für die Studierenden besonders hohe Delle, für die Mitarbeitenden so mittlere und für die Externe könnte es wahrscheinlich der Originalpreis sein. Das ist dann so eine Linie. Das heißt, was wir wollen, wenn wir diese Preisanalyse jetzt weiter betrachten, nehmen wir diese Gerichte einmal raus. Wir sagen also, wir ignorieren diese Gerichte, die immer gleich viel kosten und fokussieren uns mal ausschließlich auf die Gerichte, für die tatsächlich für die verschiedenen Gruppen verschiedene Preise angeboten werden. Und das können wir tun im Jahresverlauf. Und jetzt kommen wir langsam in eine Phase, wo wir eigentlich nur noch Linien sehen. Also wo wenig irgendwie nach oben ausschlägt, nach unten ausschlägt und so weiter und so fort. Das heißt, wir können uns auch von diesen kleinen Punkten, wo wir mal hier einen Ausreißer, da einen Ausreißer analysieren, können wir uns mehr oder weniger verabschieden. Also wir müssen jetzt anfangen, größere Zusammenhänge zu sehen und daraus dann Informationen abzuleiten. Und die Information, die wir aus dem Diagramm hier ableiten können, ist, alles wird teurer. Ja, vielen Dank, das war's auch schon. Also im Wesentlichen, alles wird teurer. Viel mehr kann man daraus nicht sehen. Wir sehen, dass sich die Gerichte alles ein bisschen verteuern. Und wir sehen in der unteren Grafik die Preisveränderung, also quasi tatsächliche prozentuale Veränderung eines Preises zum Vorjahr in der jeweiligen Gerichtsgruppe. Führt dann zu einem kleinen Problem. Auch das habe ich am Anfang lange Zeit falsch gemacht, deshalb erwähne ich das hier gerne einmal. Wenn wir das plotten, Ich brauche noch einen. Wenn wir das plotten, dann sagen wir quasi, in der unteren Zahl haben wir von 2023 keine Daten. Wenn wir 2023 keine Daten haben und die prozentuale Veränderung von einem Jahr zu einem Vorjahr berechnen, dann kommt für 2024 nur Müll raus, weil wir irgendwie versuchen, eine Preissteigerung zu einem unbekannten Wert, zu einem None zu machen. Das heißt, um das ein bisschen zu korrigieren, habe ich entschieden, dass ich mir ein Offset nehme und sage, ich möchte die gesamte Veränderung zu dem Zeitpunkt entwickelt haben, als ich das letzte Mal in der Mensa war. Und das müsste ca. 2017 gewesen sein. Also habe ich die Daten einmal so geplottet, dass wir die Preisveränderung seit 2017 in den Daten berücksichtigen. Das heißt, auf der X-Achse findet ihr jetzt wieder die Jahre. Auf der Y-Achse findet ihr für das Vegetarische, das Fleischhaltige, den Fisch und das vegane Gericht die Preissteigerung. So, und die beiden Gerichte, die in der Lübecker Mensa am teuersten geworden sind, sind fleischhaltige Gerichte mit 24% und die veganen mit 27%. Wenn man sich das immer so anguckt. Heißt im Schnitt, ne, fleischhaltig von 2,82 auf 3,53, vegan von 2,26 auf 2,87. Und das kommt auch ganz gut hin, wenn wir uns das Ganze jetzt mal irgendwie mit der, das wäre vergessen zu sagen. Wie hat die Mensa darauf reagiert? Nein, die Mensa hat darauf reagiert, indem sie die Preise erhöht hat. Also klar, die Inflation ist getrieben durch die Einkaufspreise, die sie haben, durch ein paar andere Komponenten, kommen wir gleich zu. Aber insbesondere haben sie halt gesagt, 2022, wir müssen für unsere Gerichte die sogenannten Verkaufspreisobergrenzen anpassen. So, das ist so ein interner Effekt, den man über die Mensa wissen kann. Die Gerichte werden differenziert zwischen Eintopfgerichten und Tagesgerichten. Und für beide Gerichte gibt es Preisobergrenzen, die vom Studentenwerk festgelegt werden. Das heißt also, für alle Standorte sind diese Obergrenzen einheitlich und man sagt quasi, zu diesen Preisen können diese Gerichte maximal verkauft werden. Und regelmäßig setzt sich das Studentenwerk hin und sagt dann halt, das ist jetzt quasi die Preisobergrenze und die müssen wir erhöhen, wenn sich halt irgendwie die Umweltbedingungen derart geändert haben. Gut. Preisentwicklung. Diese Cafeteria-Gerichte, die wir gerade rausgerechnet haben, habe ich jetzt hier einmal nochmal reingerechnet, damit man sehen kann, welchen Einfluss diese Cafeteria-Gerichte eigentlich haben. Und wir sehen da diese schöne Delle hier unten. Hier sehen wir irgendwie, das sind hier mit Cafeteria-Gerichten, das sind ohne Cafeteria-Gerichte. Und wir sehen hier dadurch, dass irgendwie verschiedene Sachen in die Mensa reingezogen wurden, hier zu Corona-Zeiten. Da wurden einige Cafeteria-Standorte geschlossen, es wurde stattdessen die Mensa verlagert. Haben wir plötzlich hier irgendwie riesige Steigerungen drin, weil verschiedene Gerichte hochgezogen werden und die Preise für alle Gruppen gleich waren. Dann nach Corona ging es wieder runter, dann ging es wieder hoch, weil die ganzen Sachen halt normal teurer geworden sind. Das heißt also, mit diesen Daten kommen wir so nicht so wirklich weiter. Wir konzentrieren uns also weiterhin eben auf diese Analyse, wo wir die Daten gesmoothed haben und diese immer gleichen Preisniveaus rausgerechnet haben. So, wer ist noch bei mir? Was wir machen können, wir können auch validieren, was es so an Essen eigentlich gab in den Jahren. Wir können schauen, sind wir mit den Preisen richtig dabei, haben wir unsere Rechnungen richtig gemacht. Und dazu nehmen wir uns mal ein paar Beispielpunkte raus. Das hilft mal weiter, wenn man sich so weit verirrt hat, dass kaum noch jemand weiß, wo wir eigentlich gerade sind. Gehen wir zurück zu den Basisdaten und versuchen von da quasi wieder den Ansatz zu bekommen. Und jetzt haben wir hier einmal ein relativ frühes Datum drin, den 26.10.2017. Da kostet das günstigste Gericht 1,60. Und hier den 25. Oktober 2024, das günstigste Gericht, der SH-Teller mit 2,50. Glaubt ihr, es geht noch günstiger? Dann habe ich hier ganz alte Dokumente. Und zwar meine Saldoabrechnung für meine eigene Mensakarte. So, ich heb vieles auf. Also es sieht jetzt ein bisschen aus, als wäre ich schon dabei, irgendwie diesen Vortrag seit 2011 zu planen. Dem ist nicht so. Ich bin halt nur jemand, der nicht wegschmeißen kann. So, das heißt, ich habe diese Saldoabrechnung gefunden. Und tatsächlich sieht man da ganz schön, dass es auch noch günstiger geht. Ich habe am 14.10. um 12.49 Uhr für 1,30 Euro einen Eintopf gegessen. Das war nämlich damals das günstige Gericht. Ja, Erinnerung, ne? Wer erinnert sich noch daran, dass es 1,30 Euro kostete? Naja, Beverage Farm Members, okay. Gut, kontextualisieren wir das Ganze noch ein bisschen. Was können wir machen? Wir können mal die Inflation dagegen halten, einfach nur um zu visualisieren, wie die Preissteigerungen tatsächlich ausgefallen sind. Nun, wir sehen die Inflationsdaten einmal hier geplottet als die Nahrungsmittelinflation, die bei 42%, Verteuerung von 2017 tatsächlich liegt, und die generelle Inflation, also was wir dazwischen haben, halt für ungefähr 23%. Und tatsächlich ist es ganz schön zu sehen, dass sich die Preise in der Mensa halt eben nicht um diese 42% irgendwie nach oben geschoben haben, sondern immer noch in so einem Korridor darunter sind. Und das steht ergreifend daran, dass man oft diesem Irrtum unterliegt, zu sagen, ein Mensa, ein Gastronomiebetrieb, muss ja quasi nur das Essen bezahlen. Tatsächlich ist, wenn man so in gastronomischen Betrieben arbeitet, immer eine Kombinationsrechnung. Und diese Kombinationsrechnung bezieht halt alles Mögliche mit ein. Ne? Das, was ihr hier vorne seht, als Beispiel, Rohstoffpreise, Grundpreise, die Arbeitspreise, die Miete, die Energieversorgung, alles, was da reinfällt, Mehrwertsteuer, eventuell auch noch ein bisschen kalkulierter Profit. Macht die Mensa, glaube ich, nicht in dem Sinne, ist kein gewinnorientiertes Unternehmen. Aber so oder so kommt man halt, wenn man das sich zusammenrechnet, von einem Gericht, was ehemals 1,50 kostete, plötzlich schon auf ein Gericht, was fast 3,60 kostet. Also das heißt, die eigentlichen Nahrungsmittelpreise, die da drin sind, sind gar nicht so ein relevanter Impact. Und dadurch erklärt man auch, warum die Preise jetzt nicht so stark gestiegen sind wie die Lebensmittelpreise insgesamt, sondern warum sich das ein bisschen daran relativiert. Dann kommen wir eigentlich zur letzten Grafik in diesem Analyseblock und können nochmal gucken auf die Gesamtzahl der Essen, also die Verteilung dahinter. Und hier können wir tatsächlich einen sehr, sehr schönen Trend sehen, der zu einem kompletten Trugschluss führen kann. Wenn ihr euch diese Grafik mal anguckt hier, ne, hier oben sehen wir die Preislinien, ja, Durchschnittspreis in Euro. Hier sehen wir die Verteilung der Gerichte, die wir schon kennen. Und hier unten die Jahre. Was wäre so eine naive Annahme, wenn man sich dieses Diagramm anguckt? Also ne, die Kombination zwischen Linie und zwischen Balken. Ja. Mehr vegane Gerichte, genau. Und jetzt ein Blick auf die Linien.
Der Preis steigert sich. Man könnte annehmen, dass die veganen Gerichte immer teurer sind als die gleichwertigen.
Richtig. Back to Schnitzel. Ne? Also alles vegane abschaffen. Ne? Das war totale Fehlentwicklung, völlige Katastrophe. Können wir so nicht weitermachen. Ne? Das ist der totale Albtraum. So, ne? Das heißt, hier sehen wir einen sehr, sehr schönen Effekt, wo wir denken, dass zwei Daten, die wir visualisiert haben im Rahmen einer Exploration, zusammenhängen. Tatsächlich ist aber der eine Datensatz nur ein Korrekturfaktor des anderen. Das heißt, in diesem Fall ist es wirklich so, wie man auch im Geschäftsbericht ganz schön sehen kann, hochpreisige Komponenten wie Fleisch wurden zugunsten preiswerterer Zutaten reduziert. Und dieses Angebot, diese Angebotsänderung, spiegelt sich halt in Form der Verteilung der Gerichte wieder. Und die Inflation, die das Ganze begleitet, spiegelt sich im Rahmen dieser Linien wieder. Beide Informationen sind aber in sich nicht miteinander kausal verbunden. Also sind sie schon, aber halt über einen Weg, den wir hier nicht sehen können. Von daher, genau die richtige Beobachtung könnte uns zu der Annahme verleiten, dass vegane Gerichte zu teuer sind. Ja, jetzt sind wir mit der Mensa Lübeck fertig. Eigentlich war es das auch schon. Ja. Glücklicherweise ist Karl ein bisschen aktiver gewesen. Und dadurch haben wir nicht nur die Daten von Lübeck, sondern die Daten von allen Mensen in Schleswig-Holstein. So, das heißt, wir haben jetzt nicht mehr 3.000 Datenpunkte, sondern sind wir mittlerweile bei 32.000 verschiedenen Essen. Ne, und das Ganze verteilt über 16 Mensen, über keine Ahnung wie viele Inhaltsstoffe, ganz, ganz viele Sachen. Wir haben also jetzt noch mehr Daten. So. Das ist schön. Das begeistert mich. Ja. Okay. Wenn wir so viele Daten haben, spätestens dann sollte man sich einen kleinen handwerklichen Trick zugute machen. Und zwar sollte man beginnen, seine ganzen Auswertungen zu Pipeline. Also jeder, der mal angefangen hat, irgendwie manuell in irgendeinem Jupyter-Notebook vor sich hin zu hacken und dann irgendwelche Sachen aufzubereiten, wie zum Beispiel die Sachen mit den vegetarischen Gerichten oder diese Aussteuerung, die wir gerade vorgenommen haben mit den immer gleichpreisigen Gerichten, der weiß, wenn ich das sechste Mal mache, dann bin ich auch irgendwie am Rotieren. Jeder, der ein bisschen Software-Engineering betreibt oder weiß, wie das funktioniert, und davon gehe ich mal aus, dass ein paar Leute das hier schon mal gehört haben, wissen, wir müssen Dinge streamlinen. So, und ich habe das gemacht über ganz normale Python-Skripte am Ende des Tages. Man kann das auch über so grafische Editor machen. Nimes vielleicht dem einen oder anderen Begriff. Das ist eine Plattform, wo du halt so kleine Graphen bauen kannst, um dir Sachen zu digitalisieren. Ist Open Source? Open Source glaube ich nicht, aber es ist kostenfrei, kann man sich runterladen. Das ist die erste Empfehlung, denn ohne das dreht ihr durch. Das habe ich auch festgestellt. Und das zweite ist, ihr müsst differenzieren bei einer Datenanalyse zwischen den Aufbereitungsschritten, also den normalen Transformationsschritten, und den Analyseschritten. Denn wenn ihr das nicht tut, dann begeht ihr immer das Risiko, dass ihr bei eurer Datenquelle nur Schindluder anstellt. Also dass ihr irgendwie Daten verändert, die ihr für andere Analysen noch braucht. Das heißt also, ihr müsst euch sowas wie definieren, wie das ist meine Primärdatenquelle. Auf dieser Datenquelle mache ich nur Transformationsoperationen, die ich für alle meine Auswertungen nutze. Und wenn ich dann in eine Auswertung reingehe, in eine Detailanalyse, dann mache ich das in einem separaten Datenraum. Sei es irgendwie ein temporärer Datenraum oder irgendwie davon isolierter Datenraum, sei es ein Branch, kannst du ja auch versioniert ablegen. Aber es ist wichtig, diese Differenzierung zu haben, weil ihr sonst sehr schnell in so eine Unsauberheit reinkommt, nicht mehr zu wissen, welches Feature eigentlich welche Information verändert. ja, noch mehr Daten, noch mehr Ideen. Wir gehen noch ein bisschen in den Kontext rein und schauen uns mal ein bisschen was zum schönen, lieben Geld des Studentenwerks an. Was ihr hier seht, sind die Erlöse der Hochschulgastronomie. Und auch die Informationen sind in den Geschäftsberichten drin. Wir sehen diesen schönen Einbruch da unten. Wir sehen ein paar Graphen, die wieder hochgehen in den Folgejahren. Kann man sich alles angucken. Das hier differenziert nach den Mensen und nach den Cafeterien. Uns interessieren erstmal nur die Mensen und dort insbesondere die Portionsgrößen, die ausgegeben wurden. Also wie viele Portionen werden eigentlich so verteilt, damit wir das so als Rahmenwerk nutzen können, wie wir uns diesem riesigen Datensatz nähern können. Wenn wir das visualisieren, dann sehen wir Kiel und Lübeck zusammen machen 75%, über 75% der gesamten verteilten Portionen aus. So, und das heißt definitiv die größten Sachen. Man kann sogar, wenn man sich ganz faul sein will, kann man auch sagen, eigentlich nur Kiel reicht aus. So, das sind zusammen fast 70%. Die drei größten Mensen, Mensa 1 in Kiel, Mensa 2 und die Mensa Lübeck, zusammen haben knapp 75%, was die Portionsverteilung angeht. Auch hier sehen wir nach Corona wieder diesen Einbruch, ne, 2020. Das erholt sich auch nur langsam. Das ist ganz schön zu sehen. Das ist also kein, wir sind 2022 wieder raus aus dem Gröbsten, wir sind wieder voll dabei, sondern auch das ist wie jeder andere Effekt mit so einem Anlauf stark wieder verbunden. Er sagt, es gibt 16 Mensen, da sind viele Sachen dabei, sind die alle so in den Gerichtsverteilungen wie das, was wir eigentlich in Lübeck haben? Nicht ganz. War schon mal jemand in Osterröhnfeld? Nein? Ja, einer. Ah, wunderbar. Was gibt's da zu essen? Ich habe den Speiseplan mitgebracht. Das ist der Speiseplan dieser Woche, ich glaube letzte Woche, montags und Mittwoch gewesen. So, und Röhnfeld ist ein bisschen anders, funktioniert ein bisschen anders als Lübeck und Kiel zum Beispiel. Ne? Hier haben wir Frikadellen mit Senf. Ne? Dafür haben wir am Dienstag Frikadellen mit Senf. Und am Mittwoch gibt es aber dafür Frikadellen mit Senf. Ja, ne? Also das Speisenangebot in den Standorten ist wirklich gänzlich unterschiedlich. Ne? Also wir haben teilweise Gerichte, die einfach sonst auch gar nicht angeboten werden woanders. Ne? Und da, wenn so aus der Röhnfeld gibt es halt sehr viele Gerichte, die in diesem Cafeteria-Modus laufen. Ne? Alles 1,80, hier immer die gleichen Preise. Und tatsächlich auch diese Tagesgerichte hier, die eher so aussehen, als wären sie auch in den anderen Standorten verfügbar, würden das auch machen. Entschuldigung, Bockwurst mit Senf. Bockwurst mit Senf. Ne? Also da ist für alle was dabei. Das heißt, hier haben wir so eine ganz komische Verteilung, wo die fleischhaltigen Gerichte irgendwie fast 2/3 einnehmen. Das ist an anderen Standorten gar nicht so. In Lübeck steht auch in den Geschäftsberichten drin, ist der Anteil 2022 bei 60% vegan an Gerichten gewesen, 2023 schon bei 70%. Also es ist wirklich der absolute Drive. Und das heißt, wir können nicht jede Mensa einfach über einen Kamm scheren und das zusammen auswerten, denn manche verhalten sich einfach anders. Deshalb konzentrieren wir uns nur auf die großen drei. Wir sagen Lübeck, Mensa 1 und Mensa 2 und dann gucken wir uns an, was da am Ende rauskommt. Und wir bestätigen im Primär erstmal die Hypothesen, die wir auch schon in Lübeck gesehen haben. Ne? Mehr Gerichte in der Vorlesungszeit, weniger Gerichte in der vorlesungsfreien Zeit. Passt? Ja, passt immer noch. Ne? Das ist nicht weiter entschuldig. Auch Preisentwicklung können wir uns ganz gut anschauen. Ne? Wir können ja mal sehen, welche Preisveränderung gab es in Durchschnittspreisen. Wenn man jetzt die drei Standorte zusammennimmt, ne, unterscheidet sich ein ganz klein bisschen auch zu dem, was wir in Lübeck gesehen haben. Ne? Das heißt hier, die Fleischgerichte, die waren in Lübeck ein bisschen weniger stark im Preis gestiegen. Ne? Haben wir 6% weniger gehabt. Das heißt, irgendwie Mensa 1 und 2 haben so ein bisschen höheren Impact auf das, was wir hier haben. Dafür sehen wir auch, dass die veganen Gerichte scheinbar in Lübeck teurer geworden sind. Die waren bei 27% Steigerung. Die sind aber über alle Standorte gemittelt nur bei 21% Steigerung gewesen. So, was haben wir daraus? Was sehen wir daraus? Naja, wir können daraus eine gewisse Ableitung treffen, dass an den Standorten die Preise nicht immer überall einheitlich sind. Also so eine gewisse Abweichung gibt es, ne, gerade in den Mittelwerten. Die Gerichte, die so standardisiert immer hergestellt werden, werden immer zu gleichen Preisen angeboten. Aber in diesen variablen Gerichten, die es gibt, gibt es immer gewisse Unterschiede. Kann man übrigens ganz schön sehen, wenn man sich mal die Fritz-Limo-Preise anguckt. Ich weiß nicht, ob das mal jemand gemacht hat. So Anfang des Jahres hatten wir noch die Konstellation, dass die Fritz-Limo 1,20, glaube ich, kostete in Lübeck. Ne, und zeitgleich kostete sie in Kiel schon 1,40. Und im April sprang dann Lübeck plötzlich auf 1,60. Aber in Kiel war sie immer noch 1,40. Also das sind so Details, die man sehen kann. Das heißt, es gibt einen gewissen Handlungsspielraum in den Preisen, den die einzelnen Standorte auch haben, mit denen man arbeiten kann. So, was wir jetzt einmal noch machen wollen, wir wollen uns nochmal genau anschauen, wie diese Preise, die wir vorhin ausgeblendet haben, eigentlich so einen präzisen Impact auf so eine Grafik haben können. Und das machen wir, indem wir einmal einen kleinen Vergleich machen zwischen den Daten, die wir jetzt hier im Mittel haben, ne, zwischen Mensa 1 ohne Cafeteria-Ausgabe und hier die Mensa 1 mit Cafeteria-Ausgabe, deutlich hässlicherer Graph. Wenn wir jetzt aber noch nicht wüssten, wo wir ansetzen müssen, müssen wir im Grunde bei Null starten. Und das würde ich jetzt mit euch einmal machen, indem ich euch einmal mitnehme in so eine kleine Kurzanalyse für genau eben diesen Case. Wir machen also jetzt mal einen kleinen Drill down in die Daten und gucken uns mal an, wie man sich so einem Thema nähern kann mit den Daten. So. Dafür nehme ich euch mit hier auf das Dashboard. So, was wir hier sehen, ist ein relativ einfaches Dashboard. Ich habe da ein paar Grafiken draufgehauen, die ihr jetzt gerade eben schon ein paar Mal gesehen habt. Das läuft über Power BI von Microsoft. Hoffentlich jetzt keine Open-Source-Fanatiker hier dabei. Tut mir wirklich sehr leid, ich nutze auch Microsoft-Produkte. Und wenn wir jetzt hier eine Analyse machen wollen, dann haben wir hier oben erstmal unsere Grafiken im Monatsverlauf und hier unsere Gerichte in Wochentagen drin. Und jetzt hatten wir einen speziellen Wunsch, wir wollten uns angucken, wie sich das Ganze verhält im Jahr 2020 für die Mensa 1 in Kiel. Das heißt, wir können jetzt sagen, okay, ich möchte hier die Mensa 1 nur noch haben an Daten. Zack, so. Dann möchte ich nur noch den Juni haben. Das war die Zahl, die wir uns angucken wollten. Und ich wollte das Jahr 2020 haben. So, keine Daten. Komisch, wie kann das sein? Wir haben ja eigentlich Datenpunkte da drin, aber wir sehen jetzt offensichtlich, gibt es hier gar keine Daten drin. So, das könnte daran liegen, dass wir vielleicht noch einen Filter vergessen haben. Ich wüsste aber nicht welchen. Ja, das ist die Tücke mit Live-Demos, ne? Ha. Zurück zur Präsentation. Nee, ich kann euch tatsächlich gerade nicht sagen, wieso das nicht funktioniert. Eigentlich hätten die Daten erscheinen müssen. Was wir hätten sehen können oder was wir hätten sehen sollen bei der ganzen Geschichte wäre gewesen, dass man diese Einzelgerichte gewandert sind. Also genau zu dieser Corona-Pandemie wurde halt alles verlagert in die Mensa und alles von der Cafeteria wurde quasi rübergeschiftet. So, schade, keine Live-Demo heute. Naja, Live-Demo sind immer fehlerbehaftet, von daher ist auch besser, dass wir das jetzt nicht uns angucken. Ja. Gut. Jetzt bin ich irgendwie halt bei so vielen Datenpunkten. Was sind so typische Sachen, die man jetzt am liebsten noch machen würde? Was sind so Sachen, die kompliziert sind, die viel Zeit fressen, von denen man nicht so ganz genau weiß, wie sie funktionieren? Ja. Veränderungen im Speiseplan, genau. Und zwar in die Zukunft gerichtet. So, ich möchte jetzt Sachen machen mit Machine Learning, ich möchte jetzt KI anwenden, ich möchte irgendwie alles machen. Ich möchte das haben, was im Informatikbaukasten jetzt gerade der absolute heiße Scheiß ist. So. Das möchte ich tun. Und wie mache ich das? Na, ich gucke mir erstmal die Daten so ein bisschen an und schaue, na, okay, es gibt so gewisse Probleme mit den Daten, die wir uns erstmal noch kümmern müssen. Und zwar sehen wir hier die Geflügelbratwurst mit Sauerkraut, Stampfkartoffeln, dann die Geflügelbratwurst, Sauerkraut, Stampfkartoffeln und einmal die Geflügelbratwurst, Sauerkraut, Stampfkartoffeln, jeweils zweimal. Ne? Auch ein interessanter Fun Fact, scheinbar ist es so, dass jemand die Sachen manuell eintippt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als würde es eine zentrale Datenbank geben, wo die Sachen rübergeschiftet werden, sondern jemand tippt das zentral ein. So, damit kann man natürlich nicht so richtig, richtig viel anfangen. Also müssen wir uns überlegen, wie wir diese Daten auseinanderbekommen oder zusammenbekommen, ne? Wie wir das quasi als einen einzigen Datensatz behandeln können. So, und warum wollen wir das überlegen? Naja, wenn ihr mal auf die Speiseplane so guckt, dann stellt ihr fest, dass es in Lübeck, in Kiel, in Osterröhlenfeld nicht, in Lübeck und Kiel überwiegend immer ähnliche Gerichte gibt. Es gibt irgendwie scheinbar Gerichte, die über die Standorte gleich sind, die vielleicht nur anders geschrieben werden. So. Und diesen Effekt der immer gleichen Gerichte kann man sich sogar visualisieren. Es gibt, ich differenziere hier mal einfach zwischen zwei Sachen, zwischen den zentralen Gerichten, also die Gerichte, die es an mehr als einem Standort gibt, und den dezentralen Gerichten, die es immer nur an einem Standort gibt. Habe ich euch noch? Ja, gut. Zentrale Gerichte sind quasi dieser große Block sind die dezentralen Gerichte. Also über die gesamte Laufzeit haben wir so knapp 8000 verschiedene Gerichte, die einfach nur an einem einzigen Standort auftauchen, zu einem bestimmten Datum. Das heißt, wenn man das Datum rausrechnet, hat man nochmal einen anderen Effekt. Und eine ganze Menge kleinere Gerichte, die an verschiedenen Standorten immer wieder auftauchen. Das beliebteste Gericht übrigens, was nur ein einziges Mal an 13 Standorten gleichzeitig aufgetaucht ist, ist das Putengeschnetzelte mit Currysoße, Pfannengemüse und Bandnudeln. Und zwar am 15.01.2020, da konntet ihr das an 13 Standorten gleichzeitig essen. So, ne? Wer hatte das Putengeschnetzelte? Hand hoch. Okay. Ja. Genau. Wie kommt das eigentlich zustande, dass diese Gerichte immer gleich sind? So, und da habe ich mir auch die Frage gestellt, dass ja eigentlich so nicht sein kann, dass irgendwie plötzlich überall die gleichen Gerichte auftauchen. Wer glaubt denn, dass in Lübeck mindestens ein Gericht hier vor Ort gekocht wird. Okay. Wer glaubt, dass fast alle Gerichte hier gekocht werden oder sogar alle Gerichte hier gekocht werden? 1, 2, 3, 4. Ich würde sagen so 15%. Ja, ich gehöre zu genau den Leuten. Ne? Ich dachte mir auch so, naja, wahrscheinlich gibt es eine Mensa in Kiel, wo alles zentral gekocht wird. Ja, und dieses ganze Essen wird einfach über das ganze Land verschifft. Ist ja auch so ökonomisch gesehen viel sinnvoller, ne? Weil es gibt einen Standort, wo alles gekocht wird und dann wird es rübergeschifft. Stimmt aber nicht. Tatsächlich wird alles Essen in Lübeck hier frisch gekocht. So. Der Grund dafür, dass es diese Gerichte an allen Standorten gibt, ist, dass die Definition dieses Speiseplans über die Standorte übergreifend funktioniert. Das heißt, setzen sich alle 6 Wochen 3 Betriebsleiter zusammen vom Ständenwerk, eine Sortimententwicklerin und jemand vom Hochschulmarketing manchmal auch noch. Und die 5 Personen bauen den Speiseplan für die nächsten 6 Wochen zusammen. Aber nicht den kompletten Speiseplan, sondern halt nur ein gewisses Set an 4 Gerichten, die pro Tag angeboten werden, aus denen sie die einzelnen Standorte dann ihre Gerichte nehmen können und das ergänzen können um einzelne standortspezifische Angebote. Das heißt also, das ist der Grund dafür, dass wir einfach 4 zentrale Gerichte haben, die es überall gibt, weil die Speisepläne und die Daten halt zentral gesteuert werden, es aber immer an jedem Standort individuelle Gerichte gibt, die ihr sonst an keinem Standort findet. Hatte mich auch überrascht, insbesondere, dass da Leute vom Qualitätsmanagement dabei sitzen. Aber das ist einfach zu erklären. Ach, Hochschulmarketing ist auch dabei. Hochschulmarketing, Qualitätsmanagement. Das ist einfach zu erklären. Das Ziel oder die Idee dahinter ist, dass man solche Sachen wie beispielsweise diese Mensa-Lieblingsgerichte kennzeichnet. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das sind diese gelben Herzen, die ihr im Speiseplan seht. Das ist ja nichts anderes als die populärsten Gerichte, wo man tatsächlich auch sehen kann, die wurden am häufigsten in der Mensa gekauft. So. Jetzt folgen 6 weitere Folien, die ich überspringe. Einfach, weil ich mit der Zeit irgendwie nicht hinkomme, was ich schon erwartet habe, aber das gehört nochmal dazu. Das heißt, was wir jetzt nicht uns angucken werden, ist, wie ich daran sagenhaft gescheitert bin, mit Machine Learning diesen Speiseplan zu berechnen. Also natürlich war es eine schöne Idee zu sagen, hey, ich habe diese ganzen Daten. Ne? Es muss doch easy sein, eine Zeitrennanalyse zu machen und zu sagen, was ist das Nächste? Ne? Oder cluster mir das Ganze, baue das zusammen mit einem schönen kleinen Algorithmus und sage mir dann, was wird in der nächsten Woche angeboten. Ne? Naja, und nach etlichen Versuchen kam ich so auf eine Präzision von 31%. Ne? Das war jetzt überschaubar, der Erfolg. Und dann habe ich mir gedacht, im zweiten Versuch, okay, vielleicht probierst du noch was anderes, vielleicht nimmst dir alle die Gerichte, schickst sie zur KI und sag mir, welche Zutaten sind da drin und wie viel davon. So, und dann habe ich daraus quasi auch eine weitere Datenbank gebaut, die mir schlicht und ergreifend auflistet, wie viele Zutaten in welchem Gericht, in welcher Menge vorhanden sind, was ich dann wieder in so eine riesige Matrix gestopft habe, wieder einen Lernalgorithmus raufgelassen habe und sagenhafte 61% erreicht habe. So, was lerne ich also daraus? Ich bin in Informatik nicht so gut wie die 3 Betriebsleiter und die Sortimententwicklerin in der Definition der Speisepläne. Gut, diesen ganzen fantastischen Teil überspringe ich jetzt. Ich kann euch sagen, dass das Ganze mit ChatGPT 67 Cent gekostet hat. Von daher gehen wir jetzt nochmal ein bisschen in den Bereich, wie habe ich das genannt, Back to Fun zum Abschluss. Und gucken nochmal ein bisschen live in ein paar kleine Datenausschnitte rein, die ich persönlich interessant fand aus den Daten und teile dafür auch nochmal hier den Bildschirm und nehme euch mit auf eine kleine Heatmap. Wieder mal eine Heatmap. Ach, das hier hätte ich gerne. Na, komm schon. Okay, ich kann mit dem System nicht umgehen. Ja. So, eine kleine Heatmap. Und auf dieser Heatmap können wir folgende Sachen machen. Also wir können jetzt quasi filtern nach bestimmten Gerichten und nach bestimmten Gerichtskomponenten, von denen wir wissen wollen, wie oft sie eigentlich in der Mensa angeboten werden und wann sie angeboten werden. So ein kleines Beispiel, was wir hier sehen. Ich habe jetzt hier mal den Filter aufgeklappt. Und wir können jetzt hier gucken, jetzt gerade filter ich nach dem Burger. Bin ich nicht zu hören, wenn ich so stehe? Okay, wir filtern nach dem Burger. So, was sehen wir also da drin? Wir sehen in der Grafik wieder in der Dunkelheit der Farbe, sehen wir so ein bisschen die Visualisierung, wie eigentlich die... Ach ja, stimmt, wir haben verschiedene Visualisierungsmodi. Ich habe übrigens Informatik studiert, ne? Glaubt man nicht, aber ja, okay. Dankeschön. Ja. So, was wir jetzt machen können, wir können nach beliebigen anderen Gerichten suchen oder gucken, was diese Gerichte enthalten. Hat jemand einen Vorschlag, was er sich angucken möchte? Milchreis. 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 Also Milchgas gab es 2024 nicht so viel, ne? Zumindest jetzt über alle Standorte geteilt. Ne? Wir sind jetzt ja immer noch bei allen Standorten. Wir können es auch eine Mensa einschränken, wenn eine bestimmte Mensa euch mehr drin interessiert. 2019 gab es Milchreis noch relativ viel und dann lässt es ein bisschen nach. Also irgendwie scheint Milchreis scheint nicht mehr so hoch im Kurs zu sein, weil wir irgendwie mal eine andere Zeit in der auch gewachsen sind. Was ich immer noch ganz spannend finde, ist Grünkohl. Ne? Bei Grünkohl würde ich jetzt erwarten, ja, wir haben ja so eine gewisse Saisonalität müsste da drin sein. Und ja, tatsächlich ist eine Saisonalität drin. Wenn man jetzt zumindest mal Abstand nimmt von diesem einen Ausreißer, wo irgendjemand sich gedacht hat, geil, es ist Juni, lass mal Grünkohl servieren. Der Hammer, ne? Also 100 Punkte von mir. Und wo wir gerade bei Grünkohl sind, wie wäre es mit Spargel? Das ist auch irgendwie so ein typisches Ding, wo man eigentlich eine Saisonalität erkennen müsste. Ja, genau. Ne? Spargel gibt es einfach auch in den Sommermonaten deutlich mehr. Und wieder dieser eine Verrückte, der im Dezember den Spargel serviert hat. Ne? Also so ein paar Details kann man natürlich mit diesen Gerichten ganz gut abbilden. Habt ihr noch weitere Ideen? Mienudeln. Mienudeln. Mit Bindestrich, weiß nicht genau, Nudeln. Ja, Mienudeln, ja. Was sehen wir bei den Mienudeln? Scheint es immer schon gegeben zu haben, ne? Scheint es irgendwie die ganze Zeit gegeben haben. Es gab mal so einen Peak hier in 2021, da gab es irgendwie an allen möglichen Standorten ganz viele Mienudeln. Wir können mal gucken, wenn wir das nur für Lübeck machen, wie sieht es dann aus? Nee, dann scheint 24 schon das Mienudeljahr zu sein, ne? Also da scheint im Oktober eine ganze Menge gewesen zu sein. Wahrscheinlich auch deshalb Mienudeln, wahrscheinlich irgendwie viel Mienudeln aufgetaucht ist im Speiseplan. Ja, dann nicken Leute. Ja, genau. Guter Punkt, ne? Also Mienudeln, ja, richtig. Was auch interessant ist, wir können so eine gewisse Tendenz irgendwie sehen für bestimmte Gerichte, die die Mensa vielleicht auch einfach kocht, weil sie irgendwie in Szene gekommen sind. Ne? Nehmen wir mal Bowls. So, ne, da gab es irgendwie bis 2019, Anfang 2020, gab es irgendwie kaum Bowls. So, wurde einfach nicht serviert, war nicht so der Zeitgeist, der Drift. Jetzt mittlerweile sind Bowls super. Ne? Also irgendwie 21, 22, dann fehlen uns Daten. 24, kommen einfach viele Bowls auf den Tisch. Es sind vielleicht auch einfach Gerichte, wo man sagen kann, wir können verschiedene Sachen reintun, können die Mengen so ein bisschen beliebig skalieren, können aber auch sagen, da tun wir eher Veganes, Vegetarisches rein, um vielleicht auch die Kosten ein bisschen niedrig zu halten. Ne? Also Bowl, auch ein typisches Ding. Oder was ich ganz spannend fand, indisches Essen. Der Shit. Ne? Also, geil. Einfach indisches Essen, 2024 ist das indische Jahr. Ne? Also da können wir einfach richtig was machen. Das war auch so eine Grafik, die mich auch fasziniert hat. So, tatsächlich kann man sich mit dieser Matrix Stunden aufhalten. Ne? Also ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit ich da investiert habe. Ich habe immer wieder was Neues gesucht. Ich hatte auch noch ein Bärlauch, hatte ich mir mal angeschaut. Ja? Döner. Wir können Döner sehen. Zeig mir Döner. 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 Döner ist auch noch ein Jahr 2024 Gericht. Ne? Das gab es vorher gar nicht. Ne? Dieser neumodische Krams, der kommt hier nicht ins Haus. Ne? Jetzt gibt es auf jeden Fall eine Menge Döner auch noch dabei. Erstmal Ente und dann, Moment, Ente. Ente, gibt's weniger. Ente ist weniger insgesamt geworden. Ne? Wir haben tatsächlich im Dezember so eine komische Häufung. Woran liegt denn das? ja, ne? Klar, das Weihnachtsgericht. Ne? Da gibt es häufiger mal irgendwie die Ente mit dabei. Da ist auf jeden Fall was dabei. Was gab es gerade eben noch? Lübeck für Ente. Ich will Lübeck und die Ente. Ja, bleibt ungefähr ähnlich. Ne? Also wir haben immer noch im Dezember irgendwie doch diese Entenfokussierung. Und 2019. Gyros, ja. Auch für Lübeck oder für alle? Lübeck. Gyros. Null. Bitte? Ach bitte, ja, okay, ja, ich... Ja. You got me. Okay, also, ne? Gyros scheint auch so ein Thema zu sein, ne? Also, ja, Gräu ist eben nicht. Okay, aber ne, Gyros scheint ein Thema zu sein. Ne? Also, es ist ganz interessant, das ist so ein Hype, ne? Also, den wird wahrscheinlich auch so weitergehen, zumindest so wie die Daten so ein bisschen aussehen. Könnte das einfach auch noch ein paar Mal kommen jetzt im November, denn da haben wir bisher ja nur eine Woche gecrawlt und schon mal einmal Gyros dabei. Ne? Also, das wird irgendwie so ein Ding sein, was weitergeht. Ja, also man kann wahnsinnig viel Spaß damit haben. Das sprengt, glaube ich, auch jeden Rahmen, jetzt diese Gyros noch weiter auszuführen und das noch weiter zu ermitteln. Das quasi nur so als Punkt. Was wir noch machen könnten als Alternative, wir könnten halt jetzt theoretisch auch diese gleiche Suche noch ausführen aber über Zutaten. Ne? Also wir können quasi jetzt mal gucken, wenn wir ein Gericht haben, das irgendwie so ein bisschen kryptisch heißt, ne? Dann können wir gucken, ob vielleicht die Zutaten darüber ermitteln. Natürlich kann ich jetzt auch ganz einfache Sachen, ich kann jetzt Nudeln eingeben, dann bekommen wir sonst was raus. Was war da gerade?
Knoblauch.
Knoblauch. Ja, Knoblauch.
Die Zeit ist
Knoblauch. Wobei, ne, man muss, ne, Mitte 2022 bis 2023 muss man so ein bisschen ausblenden, gedanklich, ne, weil da war nicht so viel. Aber ja, tatsächlich, früher gab es noch mehr Knoblauch. Ne? Also irgendwie 18, 19 scheint es so da gewesen zu sein. Da gab es auch richtig was. Der Mai 2019, da fehlen uns die Daten. Ne? Auch da erinnern wir uns wieder an diese kleinen Fehler mit meinem Serverumzug. Da fehlt uns ein bisschen was, aber grundsätzlich Knoblauch. Ja, ein bisschen weniger geworden.
Koriander.
Nochmal?
Koriander.
Könnte sein, dass das irgendwie mit den indischen Gewürzen zusammen, also mit indischen Gewürzen zusammenhängt. Ne? Da könnten wir vielleicht was antizipieren. Ja, Koriander. Ne? Auf jeden Fall. Immer in den Gerichten gern gesehen. Ne? So eins noch, was? Was war das gerade eben?
Rucola.
Oh, wie schreibt man Rucola? Rucola? Nee. Ja? Mit einem C? Ja? Nee? Gemischt. Ja, da ist irgendwie nicht so flächendeckend drin. Ja. Ja, also wie gesagt, man kann mit dieser Matrix wahnsinnig viel Spaß haben, man kann sich da etliche Sachen raussuchen. Ja, und tatsächlich ist das meiner gesamten Analyse nach, zumindest in dieser explorativen Analyse, auch irgendwie das, was einerseits am meisten Spaß macht, ne? Sich zu gucken, wo diese Gerichte eigentlich stattfinden und wie sich das von diesem Speiseplan entwickelt hat im Laufe der Jahre. Und zum anderen ist es aber auch eine gewisse Aussagekraft für einen persönlich. Ne? Man kann gucken, tendiert die Mensa mit den Essenspräferenzen in meine Richtung? Oder sagt man, nö, interessiert mich eigentlich nicht, was da so gekocht wird. Gut. Zum Abschluss, weil wir mit der Zeit, glaube ich, schon wieder durch sind, wenn ich das richtig sehe, 39, ja, 6 Minuten habe ich noch, ja, aber das reicht nicht für 61 Folien. Ja, genau, da war ich so. Jo, danke. Genau, ne, also soweit kommen wir nicht mehr. Von daher müssen wir an der Stelle einmal so ein bisschen in die Dankesworte übergehen. Ne, wir müssen uns bedanken bei Karl, der glaube ich, der die meiste Arbeit gemacht hat im Laufe der letzten Jahre. Der übrigens fairerweise Anfang keinen Namen hatte. So, ich habe ihn einfach nur Karl genannt, weil ich mit irgendeinem KI-Tool diese Raupe gebaut habe. Und ich dachte mir, ja, das sieht doch cool aus, dann nehme ich einen Karl, den Crawler. Da müssen wir uns bedanken, denn solche Sachen laufen irgendwann an, ne? Das könnt ihr auf eure Projekte mitnehmen, laufen irgendwann an und laufen im besten Falle einfach vor sich hin. Und das Schöne ist bei diesen Datenprojekten, ihr müsst von Anfang an nicht wissen, wo ihr hin wollt. Das heißt, ihr könnt also quasi so einen Crawler starten, weil ihr sagt, ich finde die Daten interessant, ich möchte da irgendwann was machen, vielleicht, ne? Vielleicht ist das große Wort, vielleicht will ich das machen. Und dann startet der Crawler und läuft los und dann könnt ihr was anderes machen. Dann könnt ihr jahrelang was anderes machen. Es ist egal, was ihr in der Zwischenzeit tut. Und wenn ihr irgendwann feststellt, die Daten sind Quatsch, ne, oder ich möchte das doch nicht weiter verfolgen, dann habt ihr die Daten zwar und könnt euch entscheiden, das nicht zu tun, aber ihr habt zumindest was. Ne, ihr habt immer die Möglichkeit, noch was zu entscheiden. Ne, und wenn es ganz schlecht läuft, dann seht ihr euch eines Tages dann hier und haltet irgendeinen Vortrag über Mensa-Daten und seid der komische Typ, der diese Mensa-Daten irgendwie hat. Was haben wir gemacht? Rückblickend. Wir haben ein paar Sachen nicht gemacht von den Dingern, die da vorne stehen, eben weil ich die Zeit falsch eingeschätzt habe. Aber wir haben beispielsweise Daten validiert und plausibilisiert. Wir haben uns angeschaut, wie wir aus einer Extraktion von Daten herausfinden können, ist das plausibel? Können wir damit weiterarbeiten? Können wir daraus Erkenntnisse ableiten? Und wenn ja, welche und mit welchen Unsicherheiten sind die behaftet? Wir haben Muster erfunden. Wir haben uns angeschaut, was gibt es so für Gerichte und vor allem auch mit Komponenten, wann werden die serviert? Wir haben etwas über die interne Organisation des Studentenwerks gelernt. Und zwar einerseits natürlich aus den Punkten, die wir in den Daten haben, als primäre Quelle, aber natürlich auch durch die Ergänzung dessen, was das Studentenwerk noch mitgeliefert hat. Das ist übrigens nochmal als Punkt. Ne? Ich will zu keinem Zeitpunkt hier Studentenwerk dissen. Die haben mir auch freundlich zurückgeschrieben, ne, und mir ein paar Infos gegeben, was man noch zusätzlich über diese Mensa wissen kann, wie zum Beispiel die Sache mit den Betriebsleitern, mit den drei Betriebsleitern. Das findet man sonst nicht im Internet. Ne, das ist auch tatsächlich eine ganz coole Geschichte. Wir haben Dinge gemacht, die wir nicht können, wenn auch gleich das in 2 Minuten zusammengefasst haben. Wir haben Daten aus Daten gewonnen. Wir haben die Daten genommen, wir haben sie nach ChatGPT geschiftet, haben die Rezepte zurückgecrawlt, haben die Daten als Komponenten genommen und können jetzt quasi jedes Gericht nachkochen, zumindest was so die Mengenverteile angeht. Das war eigentlich ganz gut. Wir haben ohne Ertrag viel Zeit investiert, da seid ihr drum rumgekommen. Und wir haben uns Trends angeschaut. Wir haben die Studentenwerks-Geschäftsberichte uns angeschaut und geprüft, ob das stimmt oder nicht stimmt. Und wir haben ein paar Learnings mitgenommen. Und das ist im Grunde auch das Wichtigste, was ich zum Abschluss mitgeben möchte, die Learnings. Ich kann und will jeden von euch ermutigen zu sagen, wenn ihr Bock habt, mal irgendwie so ein Projekt zu machen, wenn ihr Bock habt, das einmal aufzusetzen, dauert nur eine Stunde vielleicht, so einen Crawler zu bauen, das einfach mal hinzustellen und mit diesen Daten anzufangen. Denn das Schwierigste bei solchen Projekten ist, sich nicht eine Fragestellung zu überlegen, sondern das Schwierigste ist es, überhaupt diesen ersten Schritt zu machen und zu sagen, jetzt möchte ich aber was tun. Und ich möchte euch ermutigen, mit diesem kleinen lustigen Spielchen hier, in diese Datenexploration einzugehen und das einfach mal zu machen. Nicht daran, Meinung darüber nachzudenken, nicht lange Hypothesen aufzustellen, nicht lange zu grübeln, sondern zu sagen, ich mache das jetzt, weil ich Bock darauf habe, mit diesen Daten irgendwann, vielleicht, mal was anzufangen. Vielen Dank. Gibt es womöglich Fragen? Ja. Ach so, ja. Ich kann es auch wiederholen, dann ist es auch out.
Wir machen einfach das mit dem Wiederholen.
Wir machen das mit dem Wiederholen, okay.
Zwei kurze Fragen. Erstens,
scroll
Karl weiter.
Tatsächlich habe ich jetzt...
Ich dachte, wir machen das mit dem Wiederholen. Um das noch einmal zu wiederholen, auch wenn er nicht wiederholt, crawlt... Boah, Hilfe.
Soll ich doch?
Oder? Karl weiter.
Karl weiter, genau. Ich wiederhole nochmal die Frage. die Frage war, crawlt Karl weiter? Und ja, warum nicht? Ne? Also ich muss tatsächlich noch was anpassen. Ich habe im Oktober, das habt ihr gesehen, September hatten wir genutzt, ne, einfach weil ich den Vortrag schon ein bisschen vorbereitet habe. Den Oktober haben wir nicht genutzt, weil die Mensa hat diese Kennzeichnung, diese kleinen Icons, ne, hat sie Anfang Oktober nach vorne gezogen. So, ne? Und natürlich ging das auch wieder nicht klar, ne, weil ich das Alerting nicht nachgezogen habe, ne, auch diesen Abzug nicht klargezogen habe. Und da stellte ich quasi jetzt vor ein paar Tagen fest, na verdammt, die haben mich wieder gekriegt mit ihren kleinen Umstellungen. Von daher muss ich noch mal ein kleines Erkeinchen anpassen an dem Crawler. Aber ja, warum nicht? Das sind doch nur ein paar Kilobyte. Und die zweite Frage? Genau, gute Frage. Was macht Karl, wenn der Speiseplan sich im Laufe des Tages nochmal ändert? Hab dich. Nochmal ändert. Man könnte das auch so abfangen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr den Vortrag von David Kriesel zum Spiegelmining kennt. Kann ich sehr empfehlen. Das ist eine Sache, die mich tatsächlich auch ein bisschen mitmotiviert hat, ne? Weil das einfach eine coole Aktion war. Karl ist dann aufgeschmissen. Also Karl macht die Crawls immer um 23.40 Uhr. Ungefähr. Das liegt einfach daran, dass diese Datenpunkte vom Besuchertracking immer um Mitternacht gelöscht wurden. Das heißt, ich musste quasi vor dem Beginn des neuen Tages, aber nicht am Morgen des neuen Tages die Sachen abfangen. Das heißt, die Sachen, die ihr gesehen habt oder die als Daten erfasst wurden, sind immer die Tagesendstände des jeweiligen Tages, an dem die Sachen serviert wurden. Könnte man übrigens aber auch anders machen. Ne? Man könnte tatsächlich auch ihn häufiger crawlen lassen und dann die Differenzen der Änderungen noch irgendwie mit berücksichtigen. Ideen, ja. Ja. Tatsächlich, ob ich versucht habe, nochmal andere Quellen anzufragen für diese Daten. Ja, ich habe sogar 2017 versucht, andere Quellen anzufragen. Ein Mensa beispielsweise wäre eine Option gewesen, weil ich dort auch andere Mensen noch aus ganz Deutschland bekommen hätte. Dann hätte ich quasi jetzt hier auch noch die Relation zu Göttingen oder sowas machen können, wo zum Beispiel immer Fixpreise angeboten werden und keine Preiskorridore existieren. Das hätte ich machen können. Habe ich aber tatsächlich am Ende des Tages nicht getan, weil das Crawling einfacher ging, über die Mensa laufen zu lassen. Also das war einfach eine kleine Komfortfrage für die Nutzbarkeit und die Auswertbarkeit. Das ist natürlich richtig, ne, diesen Gedanken zu machen, von wie vielen Mensen kann ich eigentlich gleichzeitig die Sachen irgendwie abholen, um noch mehr Informationen zusammenzubekommen. Würde ich am liebsten rückwirkend auch machen, aber der Zug ist abgefahren. Ja. Ja. Da muss ich zugeben, habe ich lange nicht mehr genug drauf geguckt. 2017 war das, glaube ich, noch nicht der Fall. Kann sein, aber ein guter Tipp. Also wusste ich noch nicht. Ja, können wir als Datenquelle tatsächlich hinzuziehen, ne? Einfach um diese Analyse auch ein bisschen weiter zu vereinfachen. Ja, danke. Hm? Dann guten Appetit weiterhin.